Hallo und herzlich willkommen zu Yum Yum Hustlers mit Alicia Aba und mir, Alex Mariah. Diese Woche haben wir einen Gast, auf den wir uns schon so, so sehr gefreut haben. Sie ist ein ganz, ganz krasser Mensch, bekannt geworden als Schauspielerin. Sie ist Buchautorin, sie ist Content Creatorin, sie ist eine liebevolle Mama und ich bin mir sicher, ihr kennt sie alle noch von früher. Sie war bei uns alle ein stetiger Begleiter in unserer Jugend. Wir haben es alle geliebt, sie bei Berlin Tag und Nacht zu verfolgen. Später dann sogar bei Köln 50667 noch weiter. Hier ist Sandra Lambeck.
Jetzt kommt die Werbung.
Alicia, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit November 2022. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja.
Welches Stichwort fällt dir dazu ein?
Hitze.
Und was passiert bei Hitze?
Es tropft ganz viel, unangenehme Gerüche verbreiten sich. Also mein absolutes Horrorszenario. Und deins auch.
Ja, sowohl für Podcasts als auch zum Beispiel in Interviewsituationen auf dem roten Teppich, wo gerne viel Licht ist, neige ich dazu, dass ich denke, dass ich stinke. Aber wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, ob mein Gegenüber denken könnte, dass ich stinke, lässt meine Konzentration fürs Wesentliche definitiv nach.
Weißt du noch bei der Tour, was mein größte Horrorszenario-Vorstellung war? Dass ich unangenehm rieche, dass ich mich nicht frisch genug fühle. Und ich hatte Gott sei Dank einen richtig, richtig tollen Partner, und zwar 8x4. Denn die Düfte von 8x4, oh mein Gott, die riechen nicht nur toll, du fühlst dich automatisch fast sogar wie frisch geduscht. Also du fühlst dich so frisch, du hast so einen klaren Kopf und du fühlst dich einfach fresh. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass 8x4 mir dann auch den Fresh Mind Effekt gezeigt hat.
Und was ist der Fresh Mind Effekt?
Das gut zu riechen nachweislich die Stimmung hebt. Wenn ich gut rieche, dann bin ich der selbstbewussteste Mensch auf Erden. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte unangenehm riechen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, dass mein Gegenüber sich das denkt und mir nicht kommunizieren kann, weil es der Person zu unangenehm ist. Und deswegen bin ich lieber wirklich ein Mensch, der übervorsichtig ist und wirklich krass darauf achtet, als mein Umfeld auch in diese Situation zu bringen.
Aber ich muss das sagen, 8x4 gerade ist für mich auch so pure Nostalgie, weil Schulzeit, ich wusste gar nicht, was Parfum ist. Für mich war der einzige Duft, den ich kannte, 8x4. Schon alleine deswegen hebt 8x4 einfach meine Laune, weil ich so diese jugendliche Nostalgie und diese Leichtigkeit damit verbinde. Wo ich noch gedacht habe, keine Ahnung, meine 4 und Französisch ist mein größtes Problem der Welt.
Und weißt du, welcher mein persönlicher Favorit ist?
Ich weiß nicht, aber ich habe da vielleicht so eine Vermutung. Man munkelt, vielleicht gibt es da bald eine Überraschung im Einzelhandel.
Hör mal, denk mal zurück an Rosen. Und es gibt einen, der heißt Vibrant Flower. Das ist eine lederne Sprühdose. Oh mein Gott, das ist so ein schöner, blumiger, frischer Duft. Der lässt euch so selbstbewusst wirken. Wir haben ja gerade schon über Rosen gesprochen, deswegen würde ich an dieser Stelle noch meinen ganz herzlichen Dank an 8x4 aussprechen. Danke für diese tolle Zusammenarbeit, schon bei Rosen, dann bei der Tour und jetzt auch im Podcast und noch auf ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die folgen werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Deswegen ein ganz, ganz riesen Dank.
Da 8x4 auch mich mit diesem Podcast hier unterstützt, auch ein Dankeschön von mir. Und selbstverständlich gibt es alle Infos zu 8x4 im Linktree, in den Shownotes und auf 8x4.de.
Das war's mit der Werbung. Sandra!
Hi!
Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Thanks for having me.
Wie geht's dir?
Gut.
Wie geht's Nairobi?
Ihr geht's richtig gut.
Wir sind ein bisschen traurig, dass sie nicht mit hier dabei ist.
Ja, das nächste Mal.
Safe.
Wenn mehr Zeit ist.
Ja, wir fangen direkt an mit der Einstiegsfrage. Und zwar, es machen wir so ein bisschen, um so ein bisschen die Situation zu lockern. Mhm. So ein Icebreaker. Und mich interessiert mal, wie viele unbeantwortete Mails du noch hast, offen hast.
Mails oder DMs?
Mails.
Mails.
Ja.
Gar keine.
Oh. Wow.
Also vielleicht so 2 oder 3, aber als,
aber nicht,
also
mehr, nicht, seit die sind gerade angekommen, so nach
ja,
dem Motto, ne?
Ja, so Invitation, willst du da hingehen oder so, aber sonst
sind alle beantwortet. Ich kenne ja dein Netzwerk, wie viele unbeantwortete WhatsApp-Nachrichten hast du noch?
3.
Wow, okay, was? Krass.
Ja, wollt ihr sehen?
Du hast dein Shit ja richtig together. Ja.
Willst du sehen,
wie
viele
ich hab? Ich bin nicht stolz drauf.
265.
Nein, das ist nicht korrekt. Das Ding ist, ich muss kurz was dazu sagen. Das ist auch erst seit kurzem so, dass ich wirklich alle Nachrichten durchgehe und beantworte oder einfach mir auch mal angucke, auch wenn ich nicht auf den. Aber für mich ist es so, ich räume gerade generell bei mir so krass auf, in der Wohnung, im Kopf, bei WhatsApp whatsoever, ist es für mich sehr wichtig, weil sonst geht man mit so einem Kribbeln ins Bett und denkst so, oh, ich muss es noch beantworten, aber du machst es nicht. Und
genau. Man schiebt dann irgendwie alles vor sich weg und dann ist es so ein Teufelskreis.
Richtig, ich war sehr messy damals.
Ich habe schon überlegt, weil ich bin wirklich schlimm, was es angeht und ich reagiere nur auf Telefonate, ob ich einfach nochmal neu starte mit einer neuen Telefonnummer. Dass ich selber nochmal entscheiden kann, okay, wer hat meine Nummer, weil mir schreiben auch so viele Leute, wo ich mir denke, die Audacity, dass du mir gerade schreibst.
Aber die Mails werden ja nicht weniger.
Die Mails nicht, aber dafür habe ich jetzt zum Glück einen ganz tollen Manager.
Oder geh einfach auf die Nachrichten rauf oder lösch sie. Auch wenn sie so drei Jahre alt sind.
Das macht was mit dir, weil das was siehst, ne? Dass eigentlich der Druck ist. Naja, okay, dann passt ja die Bezeichnung Yum-Yum-Hustler auf jeden Fall umso mehr zu dir, weil du hast dein Shit auch noch together beim Hustlen. Wir definieren super gerne, warum wir unsere Gäste am Anfang eingeladen haben und warum wir dich für eine Yum-Yum-Hustlerin halten. Und ich glaube, es ist sehr offensichtlich. Du bist POC. Es ist in Deutschland, glaube ich, ziemlich tough, als POC irgendwie Erfolg zu haben. Und den hast du definitiv und ich glaube, unangefochten, niemand so wie du. Und deswegen bist du absolut in unseren Augen eine Yum-Yum-Hustlerin.
Ey, geil.
Vielleicht starten wir direkt mit dem Thema POC, weil es ist total wichtig und irgendwie fällt mir auch gerade auf, ich höre dazu jetzt nicht so viel in diesen ganzen Podcasts, die irgendwie in den Charts listen. Und das passt auch ein bisschen zu meinem allgemeinen Bild. Hast du das Gefühl, als POC werden dir sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt in der Branche?
Also ich muss sagen, dass das sage ich auch immer wieder, dass ich sehr blessed bin, weil ich nochmal einen ganz anderen Werdegang hatte. Aber trotz alledem merke ich immer noch, okay, being a POC ist halt so ein bisschen Trend. So, also ich glaube, die Companies machen das gerade, weil, ne, also auch vor allem nach George Floyd, nach dem Black Lives Matter Movement, war das halt so ein
Muss.
So ein Muss, mindestens eine POC-Person irgendwie mit an Bord zu haben. Aber ich habe das Gefühl, dass intern noch sehr viel gemacht werden muss. Also quasi bei den Brands intern und nicht nur außen, weil sonst kann das Ganze gar nicht funktionieren. Und wurden mir Steine in den Weg gelegt? Sicherlich, aber ich muss auch sagen, dass ich einen krassen Background, also so einen krassen Support habe von meiner Managerin Samira. Kennst du ja auch oder kennt ihr ja auch. Und sie hat so ein bisschen die Steine für mich weggeräumt und hat mir einen Weg geschaffen, einfach mehr mit Brands zusammenzuarbeiten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. So, ja. Aber ja, so low-key, ja.
Aber ich verstehe den Aspekt total, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man wird hier von Karren gespannt, einfach um nach außen so ein bisschen das Bild der diversen, offenen und kulturoffenen offenen Konzerns zu vermitteln. Deswegen habe ich ja zum Beispiel super oft LGBT-Kampagnen, es ist wieder Juni, abgesagt. Ich habe auf jeden Fall noch einen Haufen unbeantwortete E-Mail-Anfragen für diverse CSD-Wägen von
Brands.
Das
ist auch voll interessant, weil ich war ja damals mit einer Frau zusammen und zu dem Zeitpunkt war es dann auch voll, okay, Sandra ist jetzt Part der LGBTQ-Community, was ich nicht mehr bin. Also laut Brands.
Also die entscheiden dann
die
natürlich.
Die entscheiden, ob ich Part bin oder nicht. Also ich habe in den letzten 3 Jahren keine Anfrage mehr bekommen für irgendwelche...
Weil man es jetzt nicht mehr ablesen kann quasi.
Richtig. Voll krass, ne?
Ja.
Oh, sie ist jetzt mit einer Frau zusammen, okay, jetzt ist sie Part, aber
it's
not even about that. Muss er nicht immer unbedingt, weißt du?
Ja.
Man muss es nicht immer präsentieren, um es ausleben zu können.
Voll schade,
Also safe gibt's ja, ist ja bei euch beiden wahrscheinlich der Fall, wird es ja wie LGBT-Kampagnen auch POC-Kampagnen geben, wo es dann einfach nur darum geht zu zeigen...
Black History Month, was meinst du, wie mein E-Mail-Postfach da am explodieren ist?
Und ist bei euch auch immer so der Tenor, ist es ja für den guten Zweck und deswegen wirst du nicht bezahlt? So was ja eigentlich... Also in meinem Fall jetzt Pinkwashing in Reihenform ist. Dieses
das ist so,
du möchtest dir gerade auf die Fahne schreiben, dass du alle Menschen gleich behandelst, aber gleichzeitig möchtest du mich nicht bezahlen, während du die anderen 11 Monate des Jahres.
Ach, für diese Kampagne haben wir leider kein Budget, aber es ist ja ne, so...
Aber sich sonst nie wieder melden. Auch vorher noch nie gemeldet.
Krass, ja. Da hatte ich jetzt sogar eine egal. I don't kiss and tell. Manchmal so.
Aber was ich auch super spannend finde, weil ich mag dieses Label nicht, weil klar, jeder sagt jetzt, okay, Sängerin, ich glaube, das ist ein Label, mit dem du dich auch identifizierst. Bei mir Modeln, weiß ich nicht, gerade nicht, manchmal ja, wenn ein Gewicht wieder runtergeht, bestimmt wieder. Wie würdest du dich labeln? Dein Beruf, was du machst?
Die Frage hatte ich gestern und ich denke, ich bezeichne mich als Content Creatorin / Model, aber so hauptsächlich Content Creatorin. Also dieses Wort Influencer wurde so in den Dreck gezogen irgendwie. Yeah. Voll schade. Yeah. Also klar influence ich irgendwo, aber es wurde so ins Negative gezogen, dass man direkt damit irgendwas Negatives
verkabelt. Dass man eine böse Intention hat.
So, okay, sie influenced und das ist jetzt so eine Hexerei und she's making people buy things und aber so ist es ja gar nicht.
Als würde man mit Süßigkeiten auf den Spielplatz gehen. So ein bisschen.
Ja. Aber so ist es ja gar nicht, oder? Also,
nee.
Und ich finde das so krass, wie diese Menschen eigentlich der breiten Masse ihre Mündigkeit absprechen. Mhm. Dass Menschen, die das konsumieren, sich nicht aktiv dafür entscheiden können und nicht darüber sich bewusst sein können, dass hier Werbung stattfindet. Ja. Und irgendwie, dass man auch immer denkt, ja, auch wenn Geld fließt, weil irgendwie muss ich halt mir auch mein scheiß Brot in der Küche bezahlen, weil von Luft und Liebe kann ich auch nicht leben.
Ja.
Aber trotzdem, dass ich genug Ethik habe, Dinge abzusagen, hinter denen ich nicht stehe.
Weißt du, was es ist? Wir leben hier in Deutschland und ich glaube, die deutsche Kultur, die können sich, die wenn was Neues kommt, das dauert Jahrzehnte, bis sich die Menschheit daran gewöhnt hat. Und ich meine, Influencing, also der Begriff ist ja seit 10 Jahren erst so ein Begriff und das ist noch zu kurz.
Ja.
Und ich glaube aber, dass wenn Nairobi irgendwann mal groß ist, dass das normal ist. Also so, dass, ich meine, die meisten Companies zahlen ja gar nicht mehr so für Werbeplakaten oder machen schalten Werbung im Fernsehen oder so. Mhm. Kein Mensch guckt Fernsehen mehr. Also, beziehungsweise unsere Generation schaut weniger fern und so.
Ja. Und ich glaube, die hängen einfach mehr auf Social Media und da macht's
Netflix,
Sinn.
Disney.
Und man sieht es ja auch einfach an dem TV-Programm.
Richtig.
Die Quoten werden scheiße, die Programme werden eingestampft. Mhm. Was machen sie? Sie versuchen alte 100.000 Mark, sie nennen es auch noch Mark-Show. Mark ist 21, 2001 seit 2001 gibt es nicht mehr.
Aber du musst verstehen, das tut denen auch weh.
Ja.
Das heißt, die verbinden das ja auch mit Influencing, ja, es ist das alles Kacke und so, den ganzen Influencer. Ja, ich verstehe das. Wir reißen denen so ein bisschen so die Gewohnheit weg und so.
Ja.
Und das ist für die voll schlimm.
Ja.
Aber warte mal ab, in 10 Jahren, also nochmal in 10 Jahren, ist das das Normalste der Welt.
Ja.
Ich meine, YouTube, wie lange haben wir schon YouTube? Sogar meine Mutter guckt YouTube, sie weiß schon ganz genau, wie sie ihre Sachen eingeben muss.
Ja.
Das ist das Normalste der Welt.
2008, glaube ich, hat es angefangen, 2007, 2008.
Ja. Guck mal, so dass YouTuber so wirklich Geld damit gemacht haben und so. Und das ist, ich meine, Instagram ist einfach die neue Form davon. Glaub mir, in 10 Jahren spricht keiner mehr darüber.
Ja,
auch Influencer, auch cool, genau, was weiß ich nicht, welche.
Ja.
Was influencest du denn? Ja, ich mache ein bisschen Cooking und so. Ah, Cooking, nein.
Ja, also im Endprinzip wurde das Rad ja auch nicht neu erfunden, ne? Ob das jetzt eine Paris Hilton gewesen ist in den 2000er Jahren, ob es eine Verona Feldbusch gewesen ist mit Schwarzkopf
genau
und Schauma.
So.
Das ist im Prinzip alles das gleiche Ding gewesen auf einem anderen Medium.
Nur
jetzt ist es selbstermächtigter. Wir haben mehr die Kontrolle drüber, was von uns gezeigt wird, in welcher Art und Weise.
Ja. Krass, stimmt.
Im besten Fall, weil ganz oft sind übrigens ja auch nicht so, dass wir zeigen, was wir gerne zeigen möchten.
Das stimmt wohl.
Thema Bleaching. Wir haben eben auch schon ein bisschen oft darüber gesprochen, so Hair relaxen, man weiß, es ist manchmal nicht gut, man macht es trotzdem. Mhm. Ich weiß auch für mich, dass jeden Tag eine Packung Chips essen nicht gut ist, trotzdem fresse ich die Packung Chips, so blöd gesagt. Du hast ja früher die Haut gebleached.
Ja.
Und ich glaube, du bist auch sehr, sehr offen damit umgegangen, ne? Dass du damit aufgehört hast.
Im Nachhinein, ja, genau.
Ja.
Mhm.
Was waren früher so deine Beweggründe? Hatte das auch nur so soziale Gründe quasi reinzufitten? Hatte das überhaupt einen Grund? Oder hast du gedacht, vielleicht auch jobwise, es wird dir ein bisschen leichter fallen?
Also als ich angefangen habe, da war ich ja klein. Also ich war in meiner Jugend irgendwann. Und das war so das Normalste der Welt. Bleaching war damals gar nicht so, oh mein Gott, you bleaching, sondern es war irgendwie also die Haushalte, die ich kannte, war das so das Normalste. Es stand auch offen rum, also hat man die Creme benutzt und meine Mom hatte auch nie wirklich ein Problem damit, dass ich das benutze. Sie war sogar so, oh, guck mal hier, neue Creme. So, ja, guck mal, es hört sich verrückt an, aber es ist, weil sie es auch nicht anders kannte.
Yeah.
Also so, weißt du?
Yeah.
Und warum habe ich gebleached? Also es war da, ich habe es gemacht und ich habe gemerkt, okay, die Menschen reagieren anders auf mich.
Mhm.
Irgendwann. Irgendwie war es so, ich habe dann auch mal so dumme Sachen gesagt wie, ja, meine Mom ist auch hell. Das ist alles Natur so auf denen. Mm. So, ja, meine Mom ist, meine Familie ist hell. Wir sind so ein bisschen heller und so. Mm.
Ja.
Also einfach nur, um das zu rechtfertigen, damit Leute nicht so denken, okay, ich benutze irgendwas.
Um denen zu gefallen.
Um denen zu gefallen. Ja. Und ja.
Soll ich was sagen?
Ja, es kommt. Das, hast du auch schon mal gelegt?
Wartet. Ich habe gestern mit meiner Managerin darüber gesprochen, weil ich war so, ja, ich freue mich voll auf Sandra und ich freue mich auch auf die Themen, weil das auch teilweise echt Themen sind, womit ich mich voll identifizieren kann. Interessanterweise warst du damals mit Tali, ihr wart die ersten POCs in Deutschland, mit denen ich mich identifizieren konnte. Also ich habe alle, also ich war absoluter, also ich bin immer noch, aber jetzt kennen wir uns ja. Mhm. Früher war ich einfach Fan von dir und ich war so, mein Gott, du hast mir gezeigt, was Wigs sind. Davor dachte ich, alles, was du die ganzen Rihannas und Beyoncés tragen, das sind deren Haare. Mhm. Ich wusste nicht, was Wigs sind. Mhm. Durch dich habe ich das kennengelernt und auch bei Natalie. Und davor hatte ich das nicht. Und als ich, keine Ahnung, 14 oder 15 war, wie du gesagt hast, bei uns in der Kultur ist es einfach, du siehst das in Haushältern schon. So, das ist jetzt nicht so, dass du es im Fernsehen gesehen hast, sondern das ist so, das ist das Normalste auf der Welt. Und bei mir hatte das aber so Beweggründe, ich habe es auch schon voll oft im Podcast gesagt, dass ich halt früher sehr oft für meine Merkmale fertig gemacht wurde. Also Schamhaarkopf und Monoaugenbraue und Fettarsch, sowas. Und dadurch, dass ich ja gesehen habe, meine ganzen Tanten, die benutzen das. Die sind heller. Okay, weißt du was, Alicia? Vielleicht gefällst du denen mehr, wenn du auch heller bist. So.
Noch
vielleicht,
heller.
Weil es gab auch immer so einen Song, wer hat das Gras aus der Dose geklaut? Der N. Mhm. Ne?
Ui,
so.
Was? Ich kenne das. Also, nee. Gott sei Dank.
Und das haben Leute in meiner Klasse immer gesungen und haben mich dann immer so dabei angeguckt. Und ich war so, boah, krass. Also die sehen mich ja so, also ich bin ja für die so fremd. Also die differenzieren sich ja so krass von mir. Mm. Vielleicht muss ich mich anpassen. So. Und dann habe ich das eine Zeit, aber meine Mutter war zum Beispiel so, die hat es mir nie erlaubt. Deswegen habe ich es immer heimlich gemacht. Und bevor sie das gecheckt hätte, wollte ich auch nicht übertreiben. Mm. Aber auch ich habe, wie heißt das, Karolite? Wie hieß das, ne? Karolite.
Ja, ja, das
auch ich habe das früher benutzt. So, und ohne mich auch irgendwie mit den Nebenwirkungen oder mit der Gefährlichkeit davon irgendwie auseinanderzusetzen. Mm. Weil das ist so schädlich.
Das ist so wie mit so jetzt Ozempic.
Das ist so krass, weil ich sehe dich an. Klar, du bist so eine schwarze Person, aber es gibt ja nochmal Unterschiede zwischen leider, zwischen being black.
Ja.
So, das ist ja Fakt. Auch in Afrika macht man ja Unterschiede, wie hell man ist oder wie dunkel man ist. Und das finde ich krass.
Ja.
Ich habe noch nie gehört, dass eine Mixed-Person sagt, ich bleache, um heller zu sein.
Ja. Und ich habe es tatsächlich gestern auch zum ersten Mal überhaupt meiner Managerin erzählt, weil ich schäme mich dafür auch, weil ich denke mir, heute fliege ich in Urlaub und ich bin die einzige von meinen ganzen weißen Freunden, die 24/7 in der Sonne liegt und alles dafür tut, dunkel zu sein. Ich werde sogar ausgelacht dafür.
Ich kann nicht in der Sonne. Ich würde mich auch gerne sonnen.
Nein, ich liebe
weil
das.
Weil ich finde auch, wenn ich jetzt noch ein bisschen dunkler werde.
Man ist so knackig.
Das sieht normal, das ist ein ganz anderer Glanz. Je dunkler man ist, desto mehr glänzt man ne? Aber man schwitzt und ich will nicht schwitzen.
Ich nehme das in Kauf mit dem Schwitzen.
Und ich hasse es, so eine Kalkleiste zu sein, ne? Weil das sieht einfach anders aus. Dein Körper sieht einfach mehr so aus, einfach wenn du nicht eine Kalkleiste bist.
Aber ganz kurz nochmal zu diesem Karolite-Thema. Ich habe damals gar nicht so Karolite benutzt. Mhm. Also ich mache jetzt keine Werbung für Bleaching-Creams hier. Aber bei Karolite hatte ich so ein bisschen orange. Also der Hautton war so ein bisschen orange und das wollte man nicht. Man wollte ja so ein bisschen beige aussehen. Mhm. Also so wie du quasi, so beige. Ich habe andere Sachen benutzt, Tuben, Seife, dies und das. Also wirklich, ich war voll im Game. Mm. Und man hat das auch teilweise gar nicht gesehen, dass ich gebleached habe, weil das so ebenmäßig war. Es war so Und dann, meine Mutter ist hell, meine Familie ist hell.
Ja, es liegt in der Familie.
Ich glaube auch so, was du eben erzählt hast, dass deine Mutter gesagt hat, so, guck mal, die Creme, das ist ja nicht, weil deine Mutter nicht das Beste für dich möchte, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe letztens eine Talkshow gesehen mit der Ariane Alter, das ist eine Moderatorin beim Öffentlich-Rechtlichen, beim BR, glaube ich. Mhm. Und sie hat gerade ein Kind bekommen. Und sie hat gesagt, sie hätte sich gewünscht, einen Jungen zu bekommen. Und alle waren so, warum? Also, ne, ist ja valid, wenn du einen Jungen möchtest, warum möchtest du einen Jungen? Mhm. Sie hat gesagt, weil ich weiß, ich lebe in einer Gesellschaft, wo weiße, cis-heteronormative Männer bevorzugt werden. Mm. Und ich hätte mir für mein Kind das Allerbeste gewünscht. Mm. Natürlich gleich mahnt mit, ey, du bist krass privilegiert und sei nett zu allen anderen Menschen. Aber sie hätte sich das Beste für ihr Kind gewünscht. Und ich glaube nicht, dass das so ein aktiver Gedankengang, wie bei ihr bei jedem ist, sondern dass Eltern, wenn die dann so sagen, so hier, guck mal, hier ist die Creme oder so, so ganz tief unten vielleicht, sie so denken, so ich möchte, dass mein Kind es leicht hat.
Genauso wie mit den Haaren, wenn wir schon dabei sind, mit dem relaxten Haaren. Mhm. Meine Mutter hat mir die Haare relaxed, da war ich 3.
Okay, krass. Meine Mutter hat sich immer gesträubt.
Ich habe noch Fotos, wo ich ein kleines Kind bin. Ich hatte meine Haare zu dem Zeitpunkt noch nie in einem Natural Zustand gesehen.
Du wusstest nicht, dass du Locken hast.
So mäßig. Ich wusste nicht, dass ich kinky 4C, 4B type of hair habe.
Krass, ich bin gerade schockiert. Aber hat sie es gemacht, weil sie deine Haare nicht handeln konnte?
Weil das damals doch kein Ding war. Ah. Mit being natural und die natürlichen Haare. Und meine Mutter kam auch alleine, doch alleine nach Deutschland irgendwann und musste sich dann um mich kümmern. Und das war so die Produkte, die wir jetzt haben, es war auch alles teuer und so. Ne?
Ja. Ja.
Es ist einfacher, einfach mal die Haare zu relaxen, dann so zu haben und dann irgendwie zu flechten und dann anstatt da irgendwie.
So einen Akt draus zu machen, zu machen,
die richtige Bürste zu holen. Genau, die richtigen Produkte. Ich denke, dass es so darf. Ich habe noch nie so wirklich die Konversation mit ihr.
Mhm.
Aber ich gehe davon aus, dass es so war, dass es für sie einfach im Alltag einfacher ist, in Anführungsstrichen. Ne?
Ja.
Und das sind alles so Dinge.
Ich bekomme ja also auch oft so, wenn ich dann Gesprächen beiwohne von älteren Menschen aus der Generation davor, die dann erzählen, irgendwie, die haben Kinder, die sind jetzt Mitte 30. Die haben noch geraucht, weil der Arzt gesagt hat, das wäre jetzt kalter Entzug. Einfach, man entwickelt, also die Gesellschaft wickelt sich ja auch einfach weiter. Jede Woche werden Produkte aus dem Sortiment genommen. Nicht, weil die Brands euch abfacken wollen, sondern weil irgendwelche Studien rausgefunden haben, ey, dieser Stoff ist nicht gut für dich.
Ja.
Und das ist nicht, dass, bestimmt auch, ich will die jetzt nicht glorifizieren, aber dass sie jetzt per se immer sagen, so wir bringen das jetzt in 3 Monaten nochmal raus, um nochmal richtig schön Kohle damit zu machen, zu einem doppelt so teuren Preis, sondern weil Formulas geändert werden müssen, damit du verfickt nochmal nicht noch ein höheres Risiko hast an irgendeinem Krebs.
Aber dann mind you, so dann wenn es danach gehen würde, weil man weiß ja, dass Flexa und solche Sachen Krebs verursachen können.
Ja.
Warum gibt's das? Offensichtlich,
ja, das ist krass,
also da steht offensichtlich, also da stehen so Sachen drauf, die offensichtlich darauf hinweisen, dieses Produkt ist nicht gut für dich.
Ja.
Genauso wie mit Bleaching Cream. Die auch oftmals aus Asien importiert wird. Die wird da, glaube ich, gar nicht hier hergestellt.
Ja.
Die wird aus China irgendwo hergestellt. Ja. Aber offensichtlich ist das kein Problem. Und es ist dann auch so, okay, ich mache jetzt kein Rassisten-Ding draus. Wirklich nicht. Aber sowas wird ja auch nur in Afro-Shops verkauft. Was findest du nicht bei DM, Rossmann, Müller, in den üblichen Drogeriemärkten. Ja. Also ja, ich meine, es gibt auch andere Produkte, die krebserregend sind, ne, so wie Alkohol und Zigaretten und sowas.
Ja.
Aber, ne, also wenn man danach geht, I don't know.
Ja, voll.
Warum ist sowas erlaubt?
Ja,
ich glaube zum Beispiel, ich kann mich ja gar nicht jetzt in dieses Bleaching und Relaxing, obwohl Relaxing vielleicht fast auch. Also ich kann bis heute, ich hasse ja meine Naturlocken über alles, ne?
Mhm.
Also ich finde, das sieht männlich aus, ich finde sie aus, als wäre ich obdachlos und irgendwie hat mich auch ein bisschen Hagrid traumatisiert. Gut, ich habe eigentlich nicht so Locken wie Hagrid, aber irgendwie manchmal sieht es schon ein bisschen so aus, wenn gerade die Luftfeuchtigkeit scheiße ist.
Mhm.
So.
Mhm.
Und auch mit Gender Dysphoria, so klar, ich weiß zum Beispiel, meine Hormonersatztherapie ist nicht gut für mich, aber ich brauche es trotzdem und wäre schöner, wenn es nicht so wäre und dass es irgendwie gesellschaftlich das alles so akzeptiert ist, dass ich das alles nicht so anpassen muss, dass ich trotzdem gendernormativ so anerkannt werde. Und wo fängt das an? Muss ich vielleicht als Person, weil aus meinem Erfahrungswert zum Beispiel, ich war für mich, und das soll kein Schulterklopfer sein, sondern einfach, so wie es aus meiner Perspektive aussah, die erste Transperson, die so einer breiten Masse gezeigt worden ist, die keinen Shitstorm bekommen hat, die keinen außerordentlichen Hass bekommen hat. Ich habe keine Morddrohungen bekommen. Die Menschen mochten mich. Und das lag daran, dass ich zu dem Zeitpunkt in das Bild gepasst habe, was die Gesellschaft erwartet von einer Frau. Ich war dünn, ich war groß, ich habe diesen Job gemacht, ich konnte mich gut ausdrücken, ich sah feminin aus.
Mm.
Nicht, dass ich das jetzt alles nicht habe, aber ich habe einfach in das Weltbild reingepasst, was sie dann auch von mir erwarten und fordern. Und irgendwie habe ich trotzdem das Feedback bekommen, das hat was verändert. Muss ich also mich erstmal jetzt anpassen, um für nächste Generation was zu verändern, was fucked up ist, komplett fucked up. Und irgendwie sollte es nicht so sein und irgendwie ist es auch mein Leben und ich habe keinen Bock eigentlich darauf. Mhm. Aber irgendwie denke ich mir auch so, ich habe aber auch keinen Bock. Stell dir mal vor, ich adoptiere ein Kind und das hat einen ähnlichen Weg, unabhängig jetzt von mir. Will ich nicht für das Kind irgendwie, dass es einfacher wird oder mein Enkelkind oder mein Urenkelkind, was ich vielleicht gar nicht kennenlerne. Mhm. So, und das ist so, wann kommen wir dahin?
Ja.
Und wie, weißt du? Weil am Ende des Tages wird es nicht kommen, indem sich ein cis-heteronormativer weißer Mann dahin stellt und sagt, ja, also alle POCs und alle diversen Identitäten sind zu respektieren. Und, ne?
Ja, wenn das der Fall wäre, dann wär das
ja
alles kein
toll.
Problem. Das wäre ja toll, aber das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, weil weiße Männer halt ihre Privilegien genießen. Das ist normal.
Ja. Und ich finde es echt erschreckend und ich distanziere mich tatsächlich auch in meinem Umfeld, weil ich bin ja doch in einem recht privilegierten Umfeld aufgewachsen, was mir meine Jugend sehr leicht gemacht hat. Mhm. Ich habe nicht viel Ausgrenzung erfahren und in diesen privilegierten Kreisen ist es ja auch irgendwie eigentlich fast ein bisschen pervers und ich will auch gar nicht jetzt speziell irgendwelchen Leuten was vorwerfen, aber fast ein bisschen toll, also dann exotischen Menschen da um sich zu haben. Also weißt du, wie ich meine? In diesen Kreisen wird sich dann irgendwie auch noch damit gebrüstet, so fast.
Ja, ja, ja.
Ich will gar nicht sagen, dass die Menschen mich nicht mochten oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es ein aktiver Gedankengang war, sondern einfach so rückblickend in manche Situationen denke ich mir so, ich bin kein Zirkustier. Also so ein bisschen. Und das hat es mir leicht gemacht. Und das ist diese Ambivalenz zwischen, welche soziale Verantwortung habe ich und was, wie sehr will ich auch einfach mal mein scheiß Leben leben. Achtung, Werbung.
Alex, dreimal darfst du raten, was ich gefunden habe.
Was denn?
Erinnerst du dich noch an diese Biogemüsechips, die ich dir in Berlin gezeigt hatte?
Diese salzigen?
Ja, Alex, ich habe sie gefunden. Ich habe sie en masse bestellt und jetzt darfst du raten, für wie viel?
Keine Ahnung, 3 €?
Schatz, 1,19 €.
Was?
1,19 €.
Als ob.
Ja, ich habe auch welche für dich mitbestellt.
Wo?
Bei Motatoes.
Was?
Und ich habe auch richtig viel Tee da geholt und richtig viel Kakao. Also alles.
Okay, stopp. Mach Unboxing.
Also, ich habe mir auf jeden Fall ganz viel Tee geholt. Einmal Bratapfel, weil das kriegst du ja nirgendwo mehr, weil es einfach nicht die Zeit ist. Aber das Gute ist, die müssen es ja loswerden. Einer muss es kaufen. Hier bin ich. Dann habe ich mir noch so einen Zinktee mit Himbeere geholt. Dann Kakao, aber mit Hafer.
Das ist der, den du immer in der Aufnahme trinkst, ja?
Ja!
Nein.
Ja, also ich habe da richtig viele coole Dinge gefunden und auch so Lemon Chili, weil ich das auf Mango machen möchte. Und dann habe ich mir noch so gemahlenen Zimt geholt, weil ich in New York ja auf so ein Chai Latte gekommen bin. Das so krass geschmeckt hat mit Karamell und ein bisschen Zimtsirup. Aber da war auch immer Zimt selber drin. Deswegen habe ich mir das jetzt auch geholt. Das ist von Easy Gourmet, auch Bio. Dafür habe ich 1,49 € bezahlt. Und normalerweise kostet Zimt ja so 3, 4, 5 €. Deswegen habe ich auf jeden Fall zugeschlagen.
Alicia, Unboxings in einem Podcast sind ziemlich dumm. Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer. Deswegen bestellt jetzt bei Motatoes. Die bieten euch nämlich Lebensmittel, die es nicht mehr in den üblichen Handel geschafft haben, aufgrund von Überproduktion, Saisonalität oder zu kurzen Mindesthaltbarkeitsdaten, mit bis zu 80% Rabatt an. Und wisst ihr, was wir euch bieten? Nochmal 15% on top. Das Ganze mit dem Code YUMYUM15. Also würde ich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Schaut unter www.motatoes.de vorbei oder in der Motatoes App. Alle Details findet ihr wie immer in den Shownotes. Sehr schönes Thema. Werden wir mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs auch noch öfter drauf zurückkommen. Du hast auch eine sehr steile Karriere hingelegt. Also ich habe dich das allererste Mal gesehen im Fernsehen.
Damals, vor 10 Jahren.
Ja, tatsächlich.
Wo ich noch mit Hanna und Kretze und...
So genau war ich nicht, aber ich habe nur noch dich in Erinnerung. Aber Berlin Tag und Nacht hat angefangen, richtig?
Ja, genau, da war ich 19.
Und dann irgendwann auch Köln, glaube ich.
Genau,
ne? Hast
da, da war ich 23 oder sowas, was in Dreh.
Bist du reingeschlittert?
Reingeschlittert, ich bin da so reingegrätscht.
Also war gar nicht dein Plan?
Es war gar nicht mein Plan. Ich wollte damals zur Bundeswehr nach der Schule.
Wo, was genau?
Ich wollte einfach zur Bundeswehr, ich wollte einfach kämpfen. Nein, ich wollte einfach... Nein, ich wollte einfach zur Bundeswehr, ich weiß gar nicht.
Ich wollte auch zur Bundeswehr, ich wollte dahin für ein Psychologiestudium.
Ach krass, okay, ich wollte zur Bundeswehr erst irgendwie und da irgendwie eine Ausbildung machen und dann darüber, dann zur Polizei. Ich hatte, I don't know, I have no idea. Und dann, du musst dir vorstellen, ich arbeite schon seitdem ich 16 bin oder 15. und habe so nebenbei Komparsenjobs gemacht für Verliebt in Berlin damals noch. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch?
Ja,
genau, Verliebt in Berlin.
Dieser
Genau, Verliebt in Berlin und GZSZ und diese ganzen Shows, die es damals gab oder gibt. Ich weiß nicht, Verliebt in Berlin.
Nee, gibt es nicht mehr. Das war die deutsche Version von Ugly Betty, glaube ich.
Idea.
Ja.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich da, habe meine 50-Euro-Kasse gedreht, das mal als 50 Euro.
Was ich aber auch sagen muss, ist aber auch krass, dass du dann auch wirklich aktiv in so, also in so Sendungen mitgespielt hast.
Ich habe nicht mitgespielt, ich war nur nur Komparsen.
Aber da.
Ich war da, ja, ich war da.
Was auch krass ist, vor 10 Jahren war das noch nicht so Diversity, dass es in war.
Vor 13 Jahren.
Krass.
Muss ich vorstellen, ich mit 16, 17 habe ich das schon gemacht. Krass. Neben der Schule. Nach der Schule dann kurz rüber nach, runter nach Babelsberg. Da haben die ja mal gedreht.
Ja, an Autobahn da, ne?
Irgendwo da.
War das über Filmpool?
Filmpool?
Ja.
Filmpool war ja, aber es gab noch eine andere Agentur. Sag mal.
Nee, ich weiß nicht, ich war auch bei 2, hab mich da immer beworben, hab auch so Videos abgeschickt, wollte das ja auch machen, aber ich wurde nie genommen. Ich habe nicht eine einzige Rolle bekommen, ne?
Krass. Damals. Aber ich habe damals auch gar nicht so aktiven Casting gemacht, sondern ich war nur in der Kartei.
Ja.
Also für so Komparsenjobs. Mhm. Und irgendwann kam dann die Anfrage, hey, wir würden dich gerne zu einem Casting einladen, hast du nicht Lust für eine Rolle Michelle? Und da habe ich erst das richtige Casting gemacht. Und irgendwann kam dann eine Nachricht, wir laden dich ein.
Mhm.
Dann habe ich, das weiß ich noch, da habe ich JJ zum ersten Mal getroffen. Kennst du noch JJ?
Ja.
Genau, JJ. Ein paar andere.
JJ Jackpot?
JJ, Julia Jasmin heißt sie. So schwarze Haare, klein, süß, Tattoos, Zungenpiercing, halt so Berliner Chick einfach. Ich finde sie toll. Genau, und dann war das dieses Pre-Casting und irgendwann war ich dann drin so. Hatte dann meine erste Szene in der Schule, wo ich Hannah kennengelernt habe. Und the rest is history, to be honest.
Aber habe ich das richtig in Erinnerung, dass deine Rolle war eine Antagonistin, oder?
Was ist das denn?
Also so ein bisschen...
Ja, das habe ich oft mit Alex. Sie spricht nicht Hochdeutsch, sie spricht Hochdeutsch.
Antagonistin. Eine Antagonistin ist so ein bisschen nicht die Böse, aber so in der nächsten Instanz siehst du eigentlich, die hat ein Herz aus Gold, aber die baut halt einen Haufen Scheiße und die sorgt dafür, dass der Held der Sendung quasi immer Held sein kann, aber so also Gegenpart quasi.
Kannst du es mir nicht so vielleicht einfach
genauso
so sprechen?
Warst du die Böse?
Ich war die Böse! Ciao! ich war die Böse.
Aber aus meiner Perspektive jetzt, ne?
Mhm.
Ist das irgendwie auch ein bisschen Klischee wieder, oder nicht?
100%. Ja. Aber du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt habe ich das gar nicht realisiert.
Man ist dankbar, dass man da ist und
ich
stattfindet.
Ich war froh. Ich war so, what is happening here? Jetzt bin ich so im deutschen Fernsehen.
Meine eigene Rolle, die Leute erkennen mich. Sagen, oh mein Gott, Michelle.
Bist du nicht diese Michelle? Ich so, yeah. genau. Also wenn ich rückblickend natürlich... denke ich, das ist so typisch.
Ihr bitte.
Aber das Nice, was ich nice fand, und ich glaube, wo ich das nicht so wirklich gesehen habe, ist, weil die mir auch so einen akademischen Status gegeben haben. Ich war nämlich eine ganz intelligente, also Michelle war super intelligent, war super ambitioniert, hat gearbeitet, hat auch irgendwann das Matrix geleitet mit Pete, glaube ich, irgendwie so, also die Rolle. Das heißt, ja, ich war die Böse, aber ich war auch...
Okay, sie haben jetzt nicht Mühe gegeben, nicht jedes du warst jetzt nicht so Klischee trashy. Zu bedienen.
Richtig, ich war nicht so trashy, sondern...
Du hattest Attitude.
Ja. Ich hatte Attitude, oder was hast du denn ich war so immer? Peppig, aber ich habe trotzdem gearbeitet, weil hab mein Abitur geschafft zu dem Zeitpunkt. Ja. Also die Rolle, ich rede jetzt mal von mir. das waren so Aspekte, wo ich mir dachte, okay, weißt du was, cool.
Ja.
Aber dann war wieder so, Michelle hat auch irgendwie Schwierigkeiten mit ihrem Vater. Das war dann so.
Und deswegen dann war sie verletzlich und emotional. Das ist eine Antagonistin.
Genau so. Aber so Daddy-Issues, weißt du, so typisch, so being black, Daddy-Issues. Nein, Spaß. Alles gut. Nein, ich will jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch nicht schlecht reden, also zu schlecht reden. Es war alles vom Dinger okay.
Ja.
Ja.
Aber ich finde es total krass, weil ich war ja jetzt letztens bei Let's Dance. Und da war auch die Chrisanti und die macht ja GZSZ und sie ist da auch eben die Antagonistin, die Böse. Und ich habe tatsächlich mitbekommen, wir saßen im Savoy unten und haben zu Abend gegessen nach dem Training.
Mhm.
Und die Leute können bis heute irgendwie nicht unterscheiden, dass Chrisanti nicht ihre Rolle ist.
Das habe ich aber auch oft. Aber die Leute reagieren jetzt ganz anders auf mich.
Also kommen die immer noch und sagen so, ey, bist du nicht Michelle?
Warst du nicht bei BTN? Aber die haben eine ganz andere Attitude dazu. Also die sind nicht mehr so böse mir gegenüber. Mhm. Aber ich wurde ja auch mal angegriffen im Bus. Weil ich die Michelle, die böse böse Michelle von BTN war, oder, ja.
Scheiße.
Ja, ja, ja. Ging auch vor Gericht und so. Ja, es war voll das Ding. Bin da zur Arbeit gefahren, haben erst eine Polizei gerufen. Matrix haben wir da damals auch gedreht, das weiß ich noch. Weil die das gar nicht unterscheiden konnten zwischen Michelle und mir, meiner Person.
Krass.
Umso krasser finde ich es aber auch, dass du es jetzt heute geschafft hast, dich so komplett davon zu lösen.
Zu distanzieren, das war aber auch... Also das war, ich weiß noch damals, das erste Management, was ich hatte, wir haben wirklich aktiv daran gekämpft, dass man mich so nicht mehr als diese Person sieht.
Und dann, dass du Sandra bist.
Dass ich Sandra bin, ich bin jetzt eine Brand. Und ja, es hat auch gut funktioniert.
Ich finde, das hast du wirklich gut gemacht. Also ich habe dir zu dem Zeitpunkt gefolgt und ich finde, auf Social Media hast du fast gar nichts dazu geteilt. Mm-mm. Also so, ich kannte dich als Sandra, die absoluten krassen Style hat. Also ich habe dich viel mit Fashion bezogen, schöne Fotos, so auch viel zu Kultur und
Beauty, Lifestyle.
Genau, also so richtig. Und ich weiß nicht, ob das sogar vielleicht der Grund war, weil du einfach nie so der Mensch war, der in die Kamera gebrabbelt hat. So, man konnte das trennen. Du hast für mich irgendwie so ein richtig cleanes Image. Also ich habe dich, nie mit Michelle in Verbindung gebracht, ehrlicherweise. Ja. Obwohl ich dich natürlich davon kannte. Ja. Aber so dein Image war so wirklich... Ich dachte mir, krass, ich habe so richtig Respekt vor dir.
Danke, I appreciate. Das war auch so wirklich mein Ziel. Ich meine, ich werde wahrscheinlich für immer damit konfrontiert werden oder so. Ne?
Also, wie DSDS, Jeremy Sex Top Model.
Ist normal, aber I don't mind it.
Ich auch überhaupt nicht.
Oh, deine Stimme, warte mal, die Stimme kann, die kenne ich doch. Du bist doch Michelle. Also, wenn du mich erkennst von meiner Stimme, ist okay, I love it. Das heißt, ich habe einen Wiedererkennungswert. Ja. Und das ist ja auch geil.
Ja.
Voll. Und am Ende, ich meine, bei mir ist jetzt mit Jeremy Sex Top Model natürlich auch noch so ein Ding in der Luft. Alle sind am Kritisieren und wir haben gestern eine Folge mit Betty aufgenommen, die auch nochmal von ihrer Zeit erzählt hat, die das auch eher so wie ich erleben durfte, dass da extrem...
Betty!
Dass da so extrem mit Respekt mit ihr umgegangen worden, dass ihre Grenzen bewahrt worden sind, da irgendwie keine Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Und das finde ich sehr, sehr schön. Deswegen... Am Ende des Tages wird GNTM immer in meinem Herzen bleiben und für mich ist es nichts Schlimmes, wenn irgendjemand sagt, was eigentlich bei dem Next Top Model? Ja, klar war ich.
Also, aber es ist auch eine geile Show.
Also, ja, ich lieb's.
Ich habe schon seit 10 Jahren nicht mehr reingeschaut, glaube ich, aber es ist eine geile Show.
Ich?
Nee, ich gucke kein Fernsehen.
Ja, ich auch nicht.
Ich hatte teilweise, als ich in Köln gewohnt habe, hatte ich nicht mal einen Fernsehen.
Ja,
ich habe keinen
Fernsehanschluss.
Ja, das habe ich auch
gedacht.
Fernsehen,
aber kein Anschluss.
Ach, krass.
Und dann saß ich beim Abendessen mit meinem Vermieter und sag das so zu seiner Mutter. Ich habe, weiß ich nicht, komm runter zum Fernsehen gucken, weil ich gucke immer mit meinem Nachbarn das 78 Höhle der Löwen. Immer montags. Also, ja, ich kann das ja oben nicht gucken. Und dann gucke ich meinen Vermieter irgendwann so an und sagt, doch, du hast einen Fernsehanschluss. Also ich habe das einfach nicht eingesteckt, so wenig Fernsehen gucke so, ich. Weil es mich auch einfach nicht interessiert. Von unnötigen Themen zu dem schönsten Thema der Welt. In meinen Augen... So stelle ich mir das zumindest vor,
überromantisiert.
Ja,
absolut. Nairobi. Ich habe dich kennengelernt, als du mit Nairobi unterwegs warst. Und ich finde dich ganz, ganz toll. Aber Nairobi fand ich noch toller. Ich war sehr beschäftigt mit Nairobi, durch mein Land zu laufen.
Ja, Nairobi ist toll. Sie ist wirklich, sie ist richtig, richtig toll. Sie ist ein Einsteigerbaby.
Sie ist ein Einsteiger.
Ich bin nicht so, ich würde mich nicht als typische Mom bezeichnen. Mhm. Also dieses
Helikopter.
Ja, so bin ich halt nicht, genau. Und deshalb, sie macht es mir wirklich einfach. Nairobi ist süß, du hast sie ja schon kennengelernt. Du hast sie noch nicht kennengelernt.
Nur über deine private Stories. Nein, deswegen war ich heute so traurig.
Du hast sie noch nicht kennengelernt.
Ja.
Stimmt.
Doch, nee.
Doch.
Doch, ich glaube schon, aber nur cool.
Einmal, ich irgendwie sowas, aber nicht so richtig kennengelernt. Sie ist wirklich krass. Sie ist lustig. Sie ist wunderschön natürlich, aber jeder sagt das über sein eigenes Kind.
Ja, aber sie ist wirklich wunderschön.
Sie ist wirklich wunderschön.
Sie ist wow.
Sie ist wirklich wunderschön. Sieht aus wie ihr Papa, finde ich.
Ich finde, sie hat aber auch Züge von dir, ehrlicherweise.
Ja,
ich finde, als ich dich damals auf Social Media kennengelernt, und ich kenne ja auch deine Schwester, ne?
Ja, Prinzler, genau, ja.
Ich finde, ihr seid früher, seid für mich irgendwie wie Zwillinge, du und deine Schwester.
Krass.
Und ich finde, sie sieht aus wie die
Meine
Sandra
Schwester.
Vor 10 Jahren.
Ja, ja, ich fühle
Wie die Sandra
an,
vor
ja,
10
ja,
Jahren, als du noch immer Braids und so hattest.
Ich an, ja.
Aber auch ein bisschen wie der Papa, ja.
Ja, sehr krass wie der Papa eigentlich. Also schon sehr erschreckend. Nee, aber das Mama-Dasein, was soll ich euch sagen? Ich bin Single Mom, wie jeder eigentlich weiß. vor jetzt 2 Jahren fast bin ich zurück nach Berlin gekommen. Nach der Trennung habe ich eine kurze Zeit in Holland gewohnt. Ja, und jetzt manage ich das so. Meine Mom hilft mir auch sehr viel. Mhm. Dadurch ist auch die Relationship so ein bisschen besser geworden zwischen ihr und mir.
War es vorher ein bisschen tough?
Ja, ja, definitiv. Aber wenn ihr mein Buch gelesen hätte, dann wüsstet ihr das auch.
Oh.
Nein, Spaß, alles gut. I'm just saying. Nee, Spaß, aber ja, es ist dadurch besser geworden. Ich weiß jetzt auch einfach, dass meine Mom, you know, sie ist auch so lieb mit ihr, aber es ist ja immer so. Mhm. Mit dem eigenen Kind ist man ja ganz anders als mit dem Enkelkind, ist das Enkelkind?
Ja, ja, Enkelkind. Genau.
Ja.
Es ist halt auch weniger Verantwortung, ne?
Naja,
auch Verantwortung, aber da ist noch ein Schritt dazwischen.
Nein, das ist sogar noch doller.
Ja?
Weil du musst dir vorstellen, Nairobi war ja schon in ihrem Bauch.
Ja.
Es ist ihr Kind.
Ja.
Oh, ja, meine Mama ist auch so bei meinem Neffen.
Verstehst du? Das sind
Sie ist auch viel emotionaler, was mich angeht.
Verstehst du?
Sie ist natürlich nicht so streng, weil sie sich denkt, komm, da ist ein anderer Part für da. Aber genau. Diese Liebe und diese Sicherheit. Also meine Mutter würde sogar meinen Neffen bei sich aufnehmen und ihn erziehen.
So. Also meine Kleine switcht auch immer von Oma zu Mama.
Oi.
Mama zu Oma. Also es ist immer so ein Switch. Und ich sehe einfach, wie sie aufgeht. Ich bin voll happy, dass das so gekommen ist.
Aber darf ich dir was sagen?
Ja.
Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Mhm. Ich finde, du bist aber auch sehr dabei aufgegangen. Also man merkt das nicht, dass du davor ein böser Mensch warst, aber du bist zu einem viel, viel positiveren Menschen nach der Geburt geworden. Also ich habe dich irgendwie das Gefühl, dass du so irgendwie dein Leben sehr im Griff hast, dass du jetzt nochmal ganz genau weißt, was du möchtest. Vielleicht kommt das auch einfach, weil du jetzt noch für jemand anderen sorgen musst und das noch irgendwie so ein bisschen mitdenken musst.
Voll interessant, weil ich habe mich nach der Geburt gefühlt wie so ein Alien.
Inwiefern?
Ich war neben der Spur, hormonell alles. Das war, und die Trennung, das war Katastrophe. Ich dachte, ich wäre richtig eine Meme-Bitch gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber wenn du sagst, dass du merkst, dass ich offener bin, krass. Weil
es hat dich nochmal viel sympathischer gemacht. Irgendwie.
Okay.
Natürlich hat struggled man.
Danke.
Aber ich war so, ich weiß nicht, ich liebe aber auch Kinder, vielleicht ist es deshalb so, aber ich fand, irgendwie konnte ich dich nochmal ganz anders greifen, weil ich war so, boah, krass, Sandra ist einfach Mama und du bist Vollzeitmama, du warst 100%. Also man hat jetzt nicht gesehen, dass du dein Kind irgendwo abgegeben hast und du Halligalli hier, sondern wir wollten ja sogar mal irgendwann kurz nach Ghana, da meinst du, nee, es geht nicht, wegen Nairobi und das. Ich fand das irgendwie so schön, weil du so eine ganz andere Verantwortung nochmal so übernommen hast.
Eine ganz krasse Verantwortung.
Ja.
Also deshalb, ich kann nur allen jungen Mädels da draußen sagen, die sagen, ich will unbedingt Mama werden und so. Ja, aber ey, du kannst bis 50 noch gefühlt ein Kind machen.
Lass dir Zeit.
Ey, entspann dich. Guck dir das Ganze erstmal an.
Ja.
Sei eine richtig nice Tante. Du kannst gehen, wann du willst. Du kannst kommen, wann du willst. Weißt du? Aber entspann dich. Flieg erstmal flieg erstmal irgendwo hin.
Ja.
Relax.
Ich glaube auch, kein Mensch der Welt ist wirklich darauf vorbereitet, dann in dem Moment Mutter zu werden. Meine Mutter hat ja mich richtig krass geplant. Ne? Die hat 2 Jahre vorher aufgehört zu trinken, zu rauchen, Tomaten zu essen, weil sie gehört hat irgendwie, dass Tomaten Blausäure produziert, die sich im Fett ablagert und so. Also das geplanter hätte man, glaube ich, nicht sein können. Und meine Mutter hatte trotzdem einen kleinen Babyblues danach. So, weißt du, sie wollte das so sehr und trotzdem Dinge können passieren, was biochemische Prozesse, egal, whatever. Ich glaube, so richtig vorbereitet und so, wie man es sich vorstellt, wird es nie.
Das natürlich nicht, aber du willst auch nicht zurückschauen und denken, ah, okay, die 2-3 Jahre hätte ich gerne noch für mich gehabt und so. Sage ich auch immer wieder. So.
Krass.
Also ich meine, das Courtney, ich meine, es ist eine Ausnahmesituation, weil ich meine, sie ist super reich und gut in Amerika, aber guck mal, sie ist 44 und ist jetzt nochmal schwanger.
Ja, das finde ich auch so crazy.
Okay, sie hat sich wahrscheinlich Reihe einfrieren lassen und so. Das ist, wie gesagt, das ist nicht die Norm, glaube ich. Glaube ich. Ich bin vorsichtig mit meinen Aussagen. Aber.
Ich habe tatsächlich auch Erbgut einfrieren lassen.
Was hast du einfrieren lassen?
Erbgut. Also ich bin ja sowieso unfruchtbar. Also ich habe keine Gebärmutter, ich kann jetzt keine Kinder austragen. Aber im Falle, dass ich mit einer Leihmutter Kinder irgendwann das Bedürfnis habe, biologische Kinder zu bekommen, kann ich das noch. Weil ich wusste, wenn ich mir die Option nicht offen halte, und ich habe das auch sehr früh gemacht.
Erbgut ist...
Sperma.
Warum redest du so?
Ich weiß nicht, das ist ein dreckiges Wort.
Warum redest du so?
Ich weiß nicht.
Hochdeutsch halt.
Stop it.
Aber das ist, das weiß ich nicht, ist einfacher für mich, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich sehr differenziert ausdrücke, dann kann man mich auch nicht missverstehen.
Sperma.
Ja, bevor ich die Transition halt angefangen habe.
Ist sowas teuer?
Tatsächlich kostet das, ich glaube, 600 Euro im Jahr.
Das ist viel.
Im Jahr, dass sie das auch
also, waren. Also die Probe abzugeben war, glaube ich, 1200 Euro. Und dann auch 600 Euro mehr.
Das ist
und das
viel.
War zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so Geld verdient habe wie jetzt. Also es war wirklich vor meiner Transition. Das kannst du nicht machen, während du eine Transition schon angefangen hast. Also especially nicht, wenn du eine Punani schon hast. Wie willst du da irgendwas extrahieren? Aber
und du wusstest schon früh?
Ja.
Okay, ich lass
also,
es jetzt...
Ich wusste, okay, ich fange jetzt mit einer Hormontherapie an. In dem Zeitpunkt wirst du halt unfruchtbar. Und in meisten Fällen, selbst wenn du jetzt noch keine Geschlechtsangleichung hast, dann musst du Medikamente nehmen, die potenzsteigernd sind. Und dann hast du eine Chance, glaube ich, von so 10%, dass du dann noch irgendwie erzeugungsfähiges Sperma produzieren kannst.
Okay, warte mal. Und das liegt jetzt wo?
Irgendwo. In so einer Samenbank, so einer privaten, wo halt auch andere Menschen, die sagen, okay, mein, zum Beispiel...
Ich habe einen Kumpel, der das gemacht hat.
Ja, zum Beispiel, wenn man merkt...
Aber einfach, weil er sagt, er hat Angst, dass ihm jetzt vielleicht in der Zwischenzeit was passieren kann und er dann unfruchtbar wird. Und deswegen hat er das bei ihm auch einfrieren lassen.
Ja. Oder Frauen machen das ja auch, ne, wenn sie Angst haben, dass ihre biologische Uhr tickt, solange die Eier noch eine gute Qualität haben. Oder auch Männer, da wird ja, wenn du jetzt schon irgendwie schlechte Schwimmerqualität hast, die wird ja nicht besser.
Mit ja, du musst ja einfach nur einen Unfall haben, Astafula, weißt du, so, du musst einfach nur einen Unfall haben, das hatte nämlich der Kumpel von meinem Freund, der hatte einen Unfall, ist
von deinem unten Freund?
Ein Freund. So weit sind wir leider noch nicht, aber genau, der hatte einen Unfall, ist untenrum komplett gelähmt und dann hat er seinen ganzen Freunden gesagt, ey, lasst euch alles einfrieren, was geht, weil man weiß nie, was passiert. Und dieser Ort ist schon so ein bisschen älter gewesen, ja.
Und das habe ich mir auch gedacht, weil eigentlich, mein Kopf war immer so, ich möchte Kinder adoptieren oder Pflegekinder und irgendwie so, okay, Schicksal, weil ich bin jetzt nicht religiös, aber ich glaube sehr, sehr stark an Schicksal. Und für mich ist das irgendwie so, ob man das jetzt Schicksal oder, ey, ich bin einfach nicht religiös aufgewachsen, deswegen hatte ich nie einen Bezug. Ich war einmal in meinem Leben in der Kirche zum Beispiel. Aber für mich ist so Spiritualität ähnlich vom Prinzip her. Du glaubst, Schicksal ist einfach nur nicht personifizierter Gott. So blöd gesagt. Für mich zumindest.
Ich hoffe, dass du deine Gene, dein Erbgut mixt mit einer, weiß ich nicht, schwarze
Frau.
Ja, das wäre doch voll schön, weil guck mal, du hast so schöne Augen und so, das wäre doch voll krass.
Ja, also ich, jetzt mittlerweile sage ich auch so, ich hätte gerne biologische Kinder und ich möchte trotzdem Kinder adoptieren und trotzdem irgendwie eine zweite Chance geben, weil es war so, okay, ich hab's schwer, andere haben's auch schwer, tun wir uns zusammen. Wenn ich für dich da sein kann, kann ich für dich da sein.
Aber langer Prozess auch mit dem Adoptieren. Ne? Das in Deutschland ist es ja voll der...
Leihmutter wäre wahrscheinlich leichter, wenn man Geld hat, auf jeden
Wenn
Fall.
Man Geld hat, ja, aber auch,
Du tust natürlich auch der Leihmutter was an, ne? Auch weil die Menschen machen das ja oft auch nicht, weil... Es
die ist
gibt auch die
wollen,
Menschen in Amerika, die aus tiefstem Herzen den Menschen helfen wollen, die das selber nicht können. Aber Realität ist, die meisten Menschen können sich nicht eine Leihmutterschaft für $800,000 leisten.
Ach, kostet das so, ja?
Ja.
Wie viel?
$800,000 ist
und mal... in Deutschland?
Du musst ja für den kompletten Unterhalt der Frau aufkommen, du musst ja quasi die Vieh bezahlen, das Kind austrägt, du musst die Krankenhauskosten tragen, da gibt es keine richtige Insurance, du musst die Geburt bezahlen, eine Geburt kostet im Schnitt, wenn es jetzt nicht in der Ost- oder Westküste in L.A. oder New York ist, mal $30,000 mal eben in den USA, diese ganzen Sachen, ne? Dann musst du ja auch dahin, du gehst, also du... Du gehst ja trotzdem mit irgendwie zu den Terminen. Also weißt du, da gehören ja so viele Dinge zu. Lass es mal, es ist auf jeden Fall eine sechsstellige Zahl, nur gehoben, ne? Die sowas in Amerika kostet. Und dann gibt es natürlich andere Optionen. Polen darf man das, in Spanien, meine ich, darf man das auch. Das ist natürlich günstiger. Aber natürlich, weißt du auch, viele Frauen in Polen, wo es zu einem günstigeren Preis angeboten wird, die machen das wahrscheinlich, weil sie das Geld brauchen. Ja. Und nicht, weil sie sich emotional irgendwie dir was Gutes tun wollen. Und am Ende wirst du da auch echt krassen Schaden anrichten. Bei dieser Frau. Und das ist irgendwie so eine Diskrepanz immer in mir gewesen. Aber für mich war für mich wichtig, ich glaube, ich weiß, wenn ich da dieses Sperma in der in dieser Bank habe, dass dieser Wunsch wahrscheinlich oder mit Sicherheit niemals so groß werden wird, wie wenn ich es nicht mehr kann.
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe mich einfach beschützt davor, mich selbst zu enttäuschen im Nachhinein, dass ich es nicht, dass die Möglichkeit nicht mehr habe.
Hast du gut gesagt, ja.
Und was sind diese, ich weiß, für viele Menschen sind 600 Euro im Jahr utopisch, das können die sich nicht leisten, aber weil ich es kann, ist es in meinem Setting nichts im Vergleich dazu. Weil für mich sind Kinder so wichtig, ich möchte so gerne Kinder haben.
Ich kann mir das auch vorstellen.
Dass das für mich das absolut wert ist, wenn ich mir angucke, was ich sonst so an Geld ausgebe.
Ja. Nee, ich finde das auch spannend. Also darum haben wir auch noch nicht so.
Nee, ich rede auch nicht so oft über Sperma, was ich mal produziert habe. Aber hattest du Ängste vorhinein, danach, währenddessen?
Ja, also ich muss auch sagen, dass ich glaube, ich war gar nicht so fruchtbar. Es ist voll privat, aber I'm gonna spill the tea. Es ist sehr hot, der Tee ist hot. und zwar haben mein Ex-Partner und ich ja auch miteinander geschlafen und es ist nie was passiert. Mhm. So 2 Jahre, 3, 2,5 Jahre und dann irgendwann hat er dann so einen Kommentar abgegeben, ja, es passiert ja eh nichts, sonst wäre es ja schon lange schwanger geworden.
Also ihr habt es wirklich versucht dann aktiv oder einfach drauf ankommen lassen?
Drauf ankommen
lassen. We just did our thing. Okay. Careless, wo man so, ja, careless. Dann meinte ich, okay, weißt du was, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich dann erstmal zur Frauenärztin, zu einer normalen Frauenärztin gegangen. Ja, so, das ist, wie nennt man das, wenn man fruchtbar ist? Das ist die Eisprung. Da haben sie einen Eisprung, versuchen sie es da. Haben wir alles gemacht? Ist nichts passiert. Und dann bin ich dann hat mir eine gute Freundin, ich denke keine Namen, eine gute Freundin hat mir dann so einen Spezialisten empfohlen. Bin dann hingegangen und dann war er erst, ja, das muss ja gar nicht an ihm liegen. Es kann ja auch an seinem Sperma liegen.
An seinem Erbgut.
An seinem Erbgut liegen. Kommen Sie doch mal mit ihm her. Er ist natürlich nie gekommen.
Ego?
Nein, nicht mal Ego, sondern einfach.
Ich glaube, Männer sehen sich auch oft nicht in der Verantwortung, weil sie denken, so, das ist hell, bei mir ist alles okay.
Und es war zur Corona-Zeit. Also das heißt, so dieses Traveling war auch gar nicht mal so easy. Ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt oft mit dem Zug nach Holland gefahren bin, weil Flüge nicht geflogen sind und so. Na, however, dann hat er mich mal richtig kontrolliert und hat dann gesehen, dass meine Eierstöcke verklebt waren. Also die waren zu, meine Tubes waren zu. Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich, weil ich die nicht benutzt habe die letzten Jahre, keine Ahnung. Ich habe auch die Pille mit 18 schon abgesetzt und so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat die dann offen, also geöffnet, also durchgespült, genau so war das. Und ich weiß ja, Leute, ich war danach direkt schwanger. Ich glaube, eine Woche danach oder 2 Wochen.
Was?
Ich war zu diesem Black Lives Matter Movement, George Floyd, war ich schon schwanger. Ich wusste es nicht.
Oh.
Nein.
Ja, verrückte Story, ne? Ja,
crazy. Und krass. Aber es ist, glaube ich, auch ein krasses Gefühl, wenn du erstmal so hörst, so ja, okay, kann auch sein, dass das nicht so gut funktionieren wird, oder?
Also ich hatte Angst. Mm. Ich war so, hä?
Dann will man bestimmt auch plötzlich.
Ja,
ne?
Dann will man, weil man weiß, wenn man nicht kann, dann
wie,
will man.
Wie, das geht nicht.
Genau, und ja. Und dann wollte ich und dann hatte ich es und dann war so, zu schnell, Abbruch.
Aber hattest du ein Babyblues?
Nee.
Nicht so richtig.
Nee, nicht wirklich. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass...
Was ist ein Babyblues?
Danach so ein bisschen Probleme hat, warm zu werden mit dem Kind.
Achso, doch, natürlich.
Dass man so ein bisschen... Ja, auch klar. Dem so ein bisschen Schuld zuschreibt.
Ach, du Mutterschaftsdepression nennt man das doch, oder?
Warum ja, klar.
Sagst du nicht einfach die normalen?
Ja, also die ganze Blues.
Mutterschaftsdepression.
Babyblues nennt man das halt.
Okay.
Also eigentlich ist tatsächlich das wahrscheinlich das richtige Wort und das umgangssprachlich Babyblues.
Ja. Okay, krass.
Also ich gehe hier mit 3 neuen Wörtern raus, die ich euch gleich nochmal aufzählen werde. ja, definitiv. Ja. Definitiv. Ich hatte, aber darüber schreibe ich auch in meinem Buch, aber...
Also das wird jetzt hier sowieso ganz schnell heute bestellt.
Möchtest du mal sagen eigentlich, wie das heißt?
Für dich nehme ich kein Blatt vor den Mund. Das ist dedicated an die Kleine. However, ja, hatte ich. Und zwar habe ich ganz lange gebraucht, bis ich sie so akzeptieren konnte. Dass ich jetzt eine Mom bin, dass es jetzt mein Leben ist, dass ich dieses Kind versorgen muss, dass ich dieses Kind... dass es wegen mir lebt, quasi. Mhm. So diese Verantwortung, das konnte ich lange nicht akzeptieren. Das war für mich so,
Ja, ich, also meine Mutter hatte das ja, wie gesagt, auch. Und deswegen finde ich es eigentlich, glaube ich, richtig krass, weil meine Mutter hat sich immer richtig stark dafür geschämt. Ich das erst so, ich wusste das natürlich, ne, aus so Erzählungen, aus Situationen und ne, also ich erinnere, also, ist ja Quatsch.
Ich habe Nairobi immer gut behandelt.
Ja, meine Mutter hat mich auch gut behandelt.
Das war alles so ABC nach Buch, ne, so das. Morgens Windeln wechseln, füttern, Brust geben, schlafen, all diese Dinge.
Aber ja? Babys spüren das ja bestimmt trotzdem so ein bisschen.
Wahrscheinlich, aber Nairobi, ich muss auch sagen, sie hat kaum geweint.
Ich auch nicht. Ich war so faul. Ich hab nie geweint. Ich habe nur gegessen, geschlafen, geguckt, habe manchmal so ein bisschen gelacht. Ich war auch so voll zum Daumenlutschen. Ich habe am Bauchnabel gekratzt, weil der nicht so weit ist, weil es nicht hochhalten muss.
Krass, okay.
Und das war auch für mich nicht schlimm. Für mich ist das auch bis heute nicht schlimm, dass meine Mutter das hatte. Mir hat das eher so im Nachhinein wehgetan zu sehen, was für Vorwürfe sie sich macht, weil das so ein Tabuthema, gerade jetzt nochmal in den 90ern, ne? Ist, weil keiner redet drüber. Alle zeigen mit dem Finger und du musst dieses Kind lieben.
Das ist doch dein Kind, wie kannst du das nicht direkt
sagen? Mehr lieben als dein Leben. So, das ist nicht richtig und das ist nicht cool und deswegen finde ich es da ganz, ganz stark, dass du darüber redest.
Ja, 100%. Ich finde auch, wir Frauen müssen öfter darüber reden. Ja. Es ist okay, wenn man sich ein bisschen
abstellt. Wenn man sich nicht alleine fühlt.
Richtig, ist voll wichtig. Ich hätte gerne jemanden gehabt, also klar hatte ich meine Freunde und Familie, aber so jetzt das Thema spezifisch anzusprechen, hat sich einfach falsch angehört, angefühlt.
Aber ist deine Bindung zu deinen Freunden durch Nairobi, und ich kenne ja viele von deinen Freunden und weiß, wie verrückt sie nach ihr sind, aber hat es eher so gestärkt oder hast du Freunde dann auch verloren, weil die das einfach nicht respektieren oder akzeptieren konnten? Dass du jetzt nicht mehr die Sandra bist, die auf jeder Party tanzen kann und so flexibel ist?
Nee, meine Freunde sind wirklich, sind wie meine Familie und das sind so große Supporters. So. Ich weiß auch immer, dass wenn irgendwas ist, dass ich mich auf die verlassen kann. Und wir haben jetzt auch alle ein Alter erreicht. Wir sind ja jetzt, die meisten sind ja jetzt so 28 plus, 29, 30 plus, also Ü30. und das Leben ist jetzt einfach ernster.
Ja.
So, wir zahlen alle Steuern, wir haben ganz andere Prioritäten. So, klar gehen wir gerne mal feiern und so, aber wir wissen auch, wenn es am Ende des Tages, if shit hits the fan.
Ja.
Ich liebe diesen Spruch. Ich wollte unbedingt einfach. If shit hits the fan. Haben die alle meinen Rücken.
Ja.
Das ist voll schön. Ist auch wichtig. Und ich glaube, am Ende des Tages, so wie das bei mir auch war, hat das Nairobi auf jeden Fall nicht nachhaltig beeinflusst, ob man da jetzt die Gefühle hatte oder nicht. Weil ich glaube, wir haben uns ja knapp vor 2 Jahren kennengelernt in Mailand, oder?
In Mailand. War das 2 Jahre? Ja. Nee, oder war das letztes? Nee. Es war letztes Jahr, glaube ich.
Auf jeden Fall war sie ganz, ganz klein.
Das war letztes Jahr.
Ja.
Ja, doch.
Aber Frühjahr dann, glaube ich, war das, ne?
Mhm.
Bei Hugo Boss.
Genau, bei Hugo Boss.
Und sie war ja so, also sie hat ihr überhaupt nicht gefremdet, was ja so ein Zeichen für so ein Urvertrauen ist. So, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie irgendwie alleine gelassen wird. Oder das, ne, das war kein Schreibaby. Und das sind ja eigentlich sehr, sehr schöne Zeichen. Und ich kenne dich jetzt nicht von vorher ohne Baby persönlich, aber das war auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend, dass du ein toller Mensch bist.
Merci. Also, wir haben zwar dein Buch noch nicht gelesen, aber wir haben natürlich recherchiert und du hast in deiner Buchbeschreibung stehen, eine junge Frau, die so sein wollte wie alle anderen und erst lernen musste, ihre Einzigartigkeit zu leben.
Mhm.
Und wir haben ja vorhin im Off so ein bisschen auch so, unabhängig jetzt vom POC sein, und du redest ja gerade schon sehr, sehr, sehr offen und das wissen wir sehr zu schätzen.
Danke dafür.
Ja. No. Und das ist so ein Thema. Ich meine, ich glaube, das betrifft uns alle drei, so ein bisschen so Beauty und so Schönheitseingriffe. Mhm. Und ich finde das halt, ich war selber gerade richtig fasziniert, als wir oft darüber geredet haben, wie offen und reflektiert du darüber geredet hast, dass du sagst, ey, ich bereue das und das und würde ich nicht mehr so machen, dass du es so offen kommunizierst. Und mich interessiert aber jetzt, wie du an diesen Punkt gekommen bist, wo du einfach gesagt hast, ey, ich will ich selber sein und ich will nicht mit der Masse gehen, sondern ich will das machen, was ich schön finde und was mich erfüllt. Und
ich habe einfach gemerkt, dass das einfach nicht mehr gesund ist, so zu leben, so nach dieser Perfektion zu streben. Und oft habe ich gemerkt, dass ich Dinge für andere gemacht habe, also wie andere mich wahrnehmen.
Um anderen zu gefallen.
Ja, klar, habe ich auch oft gesagt, ja, ich mache das für mich und ich wollte das nur für mich. Aber im Endeffekt, come on, ich lebe in einer Gesellschaft, wo Aussehen oder beziehungsweise ich bewege mich in einem Umfeld, wo Aussehen sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und man kommt gar nicht so zu Konversationen wie diese, wo man sich näher kennenlernen kann von innen, sondern das hier, das Äußerliche.
Nochmal ein bisschen in die Tiefe geht.
Richtig, das Äußerliche ist das, was
der Selling catcht. Point.
Genau. Ja. Kriegst du den Job oder nicht?
Ja.
Bist du cool oder nicht?
Ja.
So, ne. Und in dieser Gesellschaft lebe ich nicht mehr. Ich habe auch so tolle Freunde, wir haben so krasse Konversationen. Und ich habe einfach gemerkt, ey, was habe ich getan die letzten 10 Jahre?
Ja.
Was habe ich mit mir gemacht? Diese ganzen krassen, gefährlichen OPs. Erstmal, ja, das ist super gefährlich. Dann das ganze Geld. Ey, Batzen! So, in Amerika würde man so zeigen.
Ich schwöre, so, ich habe letztens noch gesagt, es gibt doch diese Headlines bei Bits. Sie hat schon 100.000 Euro für ihren Körper ausgegeben. That's me.
So, ich will gar nicht so zurückdenken, weil das tut mir weh, wenn mein Bankberater da ist, denkt, dass ich auch so. deine Steuerrückzahlung steht noch an, so, weißt du, was ich meine? Aber nee, es ist einfach. Ich habe einen Kommentar letztens gelesen, weil ich schon mal darüber gesprochen habe, mit Neger, kennt ihr die? Neger, die Comedian?
Mhm. Ja.
Genau, da haben wir auch über das Thema Beauty gesprochen. Und da meinte einer in den Kommentaren, ja, du magst es ja nur nicht, weil es nicht gut aussieht. Und ich war so,
Was nicht gut aussieht?
Weil ich nicht gut aussehe. Also, weil es nicht gut gemacht ist. Dann dachte ich mir,
ach so.
Die würde es gefallen,
Wenn es
anders aussehen würde auf den, dann war ich.
Die Leute sind also wirklich.
Wie übergriffig kann man sagen.
Ich war so, eisch, au, ab, ah, so krass. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, also ich fühle mich nicht hässlich. Ich sehe gut aus, ist alles in Ordnung, ich bin gesund und das ist auch das Wichtigste. Ich glaube einfach, dass ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich müde bin, immer gut auszusehen, irgendwie einem Bild zu entsprechen.
Schönheitsideal
zu entsprechen. Ich bin einfach müde. Das kann nicht normal sein. Und alles hat ein Verfallsdatum.
Ja.
Alles. Auch wenn du nur deine Nase machen lassen hast, zum Beispiel. Die wächst auch irgendwann mal. Das ist alles, das ist nicht real. Die fällt auch irgendwann ineinander vielleicht zusammen.
Ja.
Vielleicht nicht jetzt, vielleicht auch nicht in den nächsten 10 Jahren. Aber wie oft hört man, dass das nicht nie bei einer Nasen-OP bleibt?
Ja.
Ja.
Es gehen Frauen. Wie oft machen man das? 2-3 Mal teilweise?
Ja.
Weil das Dings hier nicht halten kann, Nasen irgendwas nicht halten kann?
Ja.
Also alles hat ein Verfallsdatum. Auch diese ganzen BBL-Sachen.
Mm.
Schwerkraft, Leute.
Alleine Brust-OP. Ganz simple Sachen.
Bindegewebe.
Ja.
Keine Ahnung, wie das in 10 Jahren aussieht, wenn ich 40 bin oder mit 50.
Ja.
Ich muss jetzt für immer in meinem Leben Sport machen, damit das Bindegewebe
snatched ist.
Ja. Für immer. Ja. Und das wissen viele nicht. Und die Nachsorge, die haben wir in Deutschland teilweise gar nicht. Diese BBL-Care. Und ich war einfach careless mit meinem Körper, mit mir. Also es tut mir weh, dass ich das nicht früher erkannt habe. Und ja, so careless war einfach.
Ja, verstehe ich.
Ich würde alles zurückmachen. Wenn ich das Geld. Oh Gott, mein Bankberater, Wenn ich das Geld hätte, würde ich alles rückgängig machen.
Ich muss sagen, würde ich jetzt vor die Wahl gestellt werden, zumindest alle Operationen, über die ich öffentlich spreche, die waren Schönheitsoperationen. So äußerliche Veränderungen. Mhm. Alle, über die ich nicht spreche, weil da gab es auch welche, über die ich nicht spreche öffentlich, einfach weil ich finde, das geht die nichts an.
Mhm.
Ich sage jetzt auch nicht, ob ich, keine Ahnung, gegebenermaßen eine Dialyse machen muss, weil meine Niere nicht funktioniert. So, ne? Das geht die einen Scheißdreck an. So.
Mhm.
Die könnte ich auch verzichten. Wenn mir jetzt jemand eine Knarre an den Kopf fällt, Zeit zurückdreht, sagt, machst du oder machst du nicht, wäre mir scheißegal. Und ich sag doch ganz ehrlich, meine erste Brust-OP habe ich gemacht, weil irgendein Typ gesagt hat, mach dir mal die Titten. Und ich war so, ja, okay. Und ich bereue es zum Glück jetzt nicht. Ich liebe meine Titten jetzt. Aber ich habe vorher mir nie die Brüste gemacht, weil natürlich auch bevor irgendjemand irgendwas gesagt hat, habe ich mir so überlegt, okay, willst du deine Brüste machen? Gehört irgendwie gesellschaftlich zum Frausein dazu? Und irgendwie, ich hatte ein A-Körbchen, aber wie viele Frauen haben ein A-Körbchen? So, ich hatte eigentlich ein schönes A-Körbchen.
Ich hatte auch ein A-Körbchen, muss ich sagen. Damals. Also,
ich auch.
Also ich muss sagen, vielleicht nicht alles rückgängig machen, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wo mein Körper schon ausgereift ist. Weil mit 23, mit 22 war ich persönlich, du hast das Foto gesehen, hatte ich noch einen sehr kindlichen Körper.
Mhm.
Ich war noch nicht ausgereift. Das war noch alles in the making, in the baking. Und ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, wäre es eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Aber ich befürworte keine.
Also wenn man auch jung ist, dann will man auch alles,
wenn wir
alles
ganz schnell. Mhm. Genau, alles
so
schnell.
So viel wie möglich und so toll wie möglich, weil genau. Wenn ich so mache, dann ganz.
Genau.
Und jetzt kann man halt so Sachen sagen, okay, ich will es vielleicht,
richtig.
Aber minimal.
Richtig.
So, ich habe ja meine Lippen gemacht. Ich sah aus wie ein Ente. Hm. So, und jetzt, ja, sorry, ich sah wirklich, ich hatte einen Entenschnall.
Ja, das war wirklich ganz schrecklich.
Ja. es war ganz schlimm. Ich dachte, okay, wenn ich schon mache, dann ganz, weil ich bezahle ja sowieso, warum soll ich jetzt weniger machen? Und dann irgendwann war ich dann auch so, ich habe dann gecheckt, okay, ich bin auch müde von diesem Schönheitsideal. Jeder hat diese großen Lippen und ich habe Lippen von
das
Natur.
Das ist voll krass, weil ich weiß nicht, wie die Lippen davor aussahen, aber da merke ich, ich achte generell nicht auf vorher, nachher. Es gibt da so Menschen, die sind so obsessed mit, aber sie sah vorher so aus.
Ja. Ah, Leute spekulieren ja auch manchmal.
Ich sitze doch gerade vor dir.
Und du musst dir vorstellen, ich achte nicht auf sowas.
Ja.
Hättest du jetzt nichts gesagt, hätte ich, weißt du, was ich meine? Weil ich unterhalte mich mit dir.
Ja.
Not because of you pretty.
Ja.
I don't give a heck.
Ja.
Ich unterhalte mich mit dir, weil du cool bist. Du gibst mir eine gute Vibe gerade.
Ja.
Aber ich bin generell nicht auf vorher, nachher. Du könntest mir sagen, das, ich war so, ja, wirklich. Aber ich, ja,
und da war ich auch jung und habe einfach gemacht.
Ich habe auch meine Lippen gemacht. Also ich habe jetzt, wann habe ich das rausgenommen? Also ich hatte es rausnehmen lassen und dann wieder ein bisschen was gemacht und so. Aber ich bin auch, was soll ich sagen? Aber ich bin müde.
Ja.
Das ist ja auch das kann nicht für immer so gehen.
Aber ich glaube, das hat auch viel mit Selbstwert zu tun. Also früher habe ich es einfach gemacht, weil ich mich gar nicht geliebt habe. Ich habe mich immer verglichen und wollte dann einfach alles besser haben als davor. Und anstatt das zu lieben, was da ist. So. Jetzt mittlerweile habe ich ja nach und nach meinen Selbstwert mal so ein bisschen, da haben wir auch schon oft in Folgen drüber geredet, wiederbekommen. Habe meine Lippen rausgenommen. Habe nicht mehr diese ewig langen Nägel, weil das alle hatten. Und ich mir dachte, weißt du, ich muss jetzt auch mal wieder neu machen,
aber schön.
Sie sind kurz.
Schön. Ja, aber du hast ein schönes Nagelbett auch. Guck mal, schön lang und so.
Ja, groß, viel Nagel.
Du hast auch nicht so viel Nagelhaut und so.
Ja.
Weißt du, ist schön.
Ja, und das habe ich aber jetzt erst erkannt.
Okay, aber lange Nägel ist halt, also
ist es auch schon nice.
Ist auch schon nice.
Aber halt nicht. Aber nicht, weil es alle haben und weil es jetzt ein Trend ist, sondern manchmal finde ich es geil, so lange rote Nägel, weil ich es sexy finde. Mhm. Aber ich muss jetzt nicht bling bling und Glitzer und Chrom und noch mehr übertreiben, damit es noch mehr ist und immer weiter
damit du
das
die
übertreffen.
Bist mit den Bougie-Nägeln.
Genau,
so, weil ich, und du, guck mal, du bist 25 und du bist schon, du bist jetzt da, wo ich auch gerade bin.
Ja, das war auch viel Arbeit für mich mit den Nägeln.
25, guck mal, ich komme jetzt erst zur Besinnung, dass das alles nur eine Fassade ist. So, und der Mann, der mit dem ich bin, der mit mir sein darf, so, der muss mich so nehmen, wie ich bin, weil von Montag bis Freitag, ich sehe aus wie.
Ich sitze hier im Podcast mit Ungeschwänger so, und an.
Verstehst du? Und dann von Freitag bis Sonntag kriegt er vielleicht eine kleine Show, aber das war's. Das war's dann auch.
So.
Mit meinem Bonnet und mit meinem Durag und mit meinem. Also.
Ja, ist so.
So ist so.
Und früher hat man das immer gemacht, um Leute zu begeistern.
Jeden
früher, ich bin
Tag.
Nie ungeschminkt aus dem Haus gegangen. Weil ich dachte, nein. Ich
sogar zum Sport.
Was?
Was?
Nein.
Findest du das so krass? Ist doch normal, dass man damals mit Schminke zum Sport gegangen ist.
Man weiß ja nie, wie man trifft.
Hä?
Okay.
Ich bin früher sogar richtig mit unbequemen Sachen zum Sport gegangen, weil ich krass
gegangen.
Aus den wollte, anstatt mit Kleidung, die wirklich bequeme.
Das verstehe ich. Schminke
man,
war noch,
man muss die Kurven sehen.
Ja,
so, ne?
Schminke war noch nie so mein Ding, aber das verstehe ich sehr gut.
Ja, es ist krank. Also das ist halt, was kommt mit dem Alter und ich glaube, das ist auch normal und das ist doch irgendwo so eine Findungsphase. Man muss ja auch dann wissen, okay, was mag ich überhaupt? Okay, das sind jetzt das, was andere mögen. Kann sein, dass ich das auch mag, aber auch kann sein, dass ich die ganz andere Seite mag.
Richtig.
Wobei, ich muss kurz revidieren. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin zur Uni ins erste Semester. Jeden Tag um 9 Uhr morgens saß ich da mit Fullface-Make-up und so richtig mit Glitter-Glue geklebten Partikeln auf den Schatten. Fällt mir gerade auf.
Schon mal, die meisten, die mich kennen, wissen, ich hatte damals solche dicken Wimpern.
Mach doch mal sie. Ich?
Sie?
Von meinen Fliegen.
Was?
Meine Augen waren bei jedem Foto so.
Landebahn. Man hat, ich war so.
Ich habe ihre Augen gar nicht gesehen.
Ey, aber, also I don't mind it, weil ich würde auch immer noch ein bisschen mehr Lashes drauf machen, so, ist kein Ding, aber ich weiß, dass ich das nicht unbedingt machen muss, sondern es ist einfach nur, weil ich es mag.
Ja. Ja, wir kennen wirklich eine Person, die hat für ihre OP nicht mal ihre Wimpern abgemacht. Und ich judge sie nicht dafür,
ich
dass...
Ich nicht ohne Wimpern, bei niemandem.
Aber ich finde das so schlimm, was offensichtlich die Gesellschaft gemacht hat mit ihr, dass sie das Gefühl hat, sie kann nicht. Sie hat zu ihrer besten Freundin gesagt, wenn die mir bei der OP die Wimpern abmachen, musst du mir die aufkleben, bevor ich aufwache. Ja. So schlimm ist das. Also, weißt du, das ist so... Ich will ja, den Arm schade, nehmen. Ja. So ein bisschen. Und ich liebe Make-up. Ich habe Make-up immer geliebt, aber ich mache Make-up, wenn ich da Bock drauf habe und nicht, weil ich jetzt muss, weil da eine Kamera steht.
Ja.
Das ist voll krass, aber da bin ich noch nicht, weil ich hier sehe und fünf Jahre und ich sah dann so aus, dass ich so, damn, Sandra, was ist los bei dir? Nee, aber ja, vielleicht komme ich da auch noch hin, aber ich finde Make-up auch nice.
Ich liebe Make-up auch.
Ich auch, ich liebe es, das man zu spielen, muss, aber ich hasse es Faktik.
Lernen, dass in Maßen zu haben. Zum Beispiel früher mal mein Video drehst, ich weiß nicht, ob ihr, du, die kennt. Ich hatte ja dann eine grüne Wig.
Ja.
Und weil ich in meinem Alltag ja schon so rumlaufe mit bisschen Wimpern, Wimperntusche, Concealer, also Full Face eigentlich, habe ich mir gedacht, bei meinen Musikvideos, hör mal, da muss ich jetzt dreimal so viel. Da müssen jetzt Glitzersteine und ich muss mich ja abheben, weil ich muss ja dann jetzt noch krasser aussehen. War das so mein Mindset? Und jetzt bei meinem letzten Musikvideo, war ich in einer Szene fast ungeschminkt, hatte einmal...
Du sahst so gut aus.
Danke. Ja. Und das war ja das komplette Gegenteil von der Alicia, die damals halt Musikvideos gedreht hat. Ja, weil ich das früher für nötig empfunden habe. Ich muss den Leuten ja was bieten, sonst finden die mich nicht hübsch, wenn die mich so sehen wie sonst. So, und das war so... Aber das muss ich auch sagen, es waren viele coole Gespräche mit anderen Leuten, die mir das natürlich vor Augen führen mussten. Also sonst wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, wäre vielleicht mit einer roten Wig jetzt, wegen Rosen, mit einer roten Wig im Musikvideo gewesen und Full-Face-Make-up und Kontaktlinsen und Wimpern, mit denen ich fliegen kann und weiß ich nicht was. So, aber ich habe erkannt, dass ich einfach ein schöner Mensch bin und egal mit wie viel oder weniger, es ist trotzdem okay.
Weißt du...
Warum gibst du mir diesen Zeitalter?
Nee, ich fühle... Ich find's traurig, dass ich so spät erst drauf gekommen bin.
Nee, aber das ist auch so schlimm. Das ist ja auch die Gesellschaft. Viel mehr Menschen reden auch über sowas und...
Naja, ich hätte mir gewünscht, dass ich... Ja, du... Alles gut.
Ja, aber besser spät als nie.
Verstehst du?
Ich hab's ja bei dir so... Ich hab's auch oft gesagt. Ich finde, man sieht dir das viel mehr an. Du bist viel glücklicher. Du bist irgendwie viel mehr... Du selbst, ich kann dich viel mehr als Mensch. Davor dachte ich mir, oh mein Gott, Sandra ist so perfekt, sie ist so, so und so. Ich hatte halt dann auch Angst, irgendwie ich selber bei dir zu sein. Und jetzt denke ich mir einfach, Mann, du bist einfach cool. Du bist so, ich finde dich auch viel besser als früher.
Danke.
So, obwohl du in Anführungszeichen, nein.
Nein, ich weiß, was du meinst, weil ich glaube, dass...
ich kann dich besser greifen.
Du kannst mich besser greifen. Und damals war es so, oh, Sandra ist da. Okay.
Wie verhalte ich mich jetzt?
Ich ahne schon.
Das ist so ein bisschen Beyoncé und Rihanna.
Hey, wow.
Du hast...
Who's the Rihanna and who's the Beyoncé?
Ich sag immer voll gerne, ich liebe Beyoncé, aber ich habe sie nie so, also zu meinem Vorbild jetzt mehr, wegen Performance. Ich konnte sie früher, sie war nie bei meiner Top 3. Rihanna war immer Number 1, weil sie Fehler hat, weil sie auch einfach offen dazu steht, weil sie macht, was sie will. Und Beyoncé war immer, ich bin perfekt, ich bin glatt und habe keine Ecken und keine Kanten. Und für mich warst du früher eher so Beyoncé, also trotzdem krass. Und für mich bist du jetzt eher eine Rihanna, weil ich dich greifen kann. Weil du bist immer noch krass, aber es ist jetzt für dich auch nicht so schlimm, auch mal Fehler zuzugeben oder zu sagen, ey, ich habe mich jetzt auch getrennt, obwohl ich ein Kind habe. Ich bereue meine diversen OPs.
Trage weniger Make-up. Ich befasse mich mehr mit mir. Ich schreibe ein Buch.
Du bist Autorin. Ja. Fucking Autorin. Das sind so Dinge, sorry, die hätte ich früher, die hätte man nicht erwartet. Einfach so. Und das finde ich krass, diese Entwicklung zu sehen.
Nee, aber ich verstehe das voll. Am Ende ist der Make-up, um das Thema vielleicht einmal abzuschließen, ja auch nur eine Symptomatik. Ne? Am Ende, ich habe...
Eine was?
Nicht der Ursprung allen Übels, sondern
das
nur...
Das ist auch nur keine so. Umgangssprache.
Okay, warte mal. Ich brauche einen Blog. Ich brauche diese ganzen Wörter kurz aufgelistet, die ich heute gelernt habe. Na, Robby, es ist nicht symptomatisch. Es ist nicht Katakurikuru. What have you just said?
Ah, Joila!
Ma'am, please, relax.
Ich weiß gerade nicht, wie ich das in einfacheren Worten erklären kann. Symptomatik ist, wenn Corona hast, hast du Kopfschmerzen. Das ist ein Symptom.
Symptomatik.
Kopfschmerzen sind scheiße, aber die sind nicht der Ursprung, sondern Corona ist der Ursprung.
Right.
So. Das Nebenprodukt quasi, sowas entsteht, dass man sich tot schminkt. Ist eine Symptomatik.
Bist du akademisch eigentlich so, hast du
studiert? Ich habe ein Studium abgebrochen.
Oh. Und du? lass mich in Ruhe. Nee?
Nein, abgebrochen.
Was hast du abgebrochen?
Ich wollte Psychologie studieren.
Ach, stimmt, hast du ja gesagt. Ja. Mhm.
Auf einer privaten. Mhm. Weil ich einfach für die öffentliche zu doof war und mein NC einfach nicht gereicht hat. Deswegen wollte ich ja Bundeswehr und bei der Bundeswehr Psychologie studieren. Aber da hättest du dich 12 Jahre verpflichten müssen dafür. Und da war ich so am Arsch der Welt auch noch. Aber genau, um die Symptomatik mal, was?
Ja, Make-up. Ich habe vor meiner Transition war das so das Leichteste, was ich selber in Anspruch nehmen konnte, ohne so Ärzte schreiben, Attests, Gerichtsbeschlüsse, was weiß ich, Chirurgen selber machen konnte, war Haare wachsen lassen und schminken. Und ich habe wirklich, ich schreie dich immer an, dass du zu viel Foundation benutzt, dass deine Haut nur schlimmer macht, als dass es sie besser macht. Schatz, ich habe dreimal so viel benutzt zur Uni-Zeit und vor meinem Outing.
Damals auch dreimal so viel.
Also es war wirklich richtig, richtig schlimm. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, wirklich aktiv mit Hormonen und Eingriffen mein Äußeres zu verändern und ich mich selber erkannt habe, weil ganz viele dieser Eingriffe, deswegen habe ich auch gar keinen Bock, das irgendwie zu erwähnen, weil selbst Menschen aus meinem nahen Umfeld haben nicht gecheckt, dass ich irgendwas habe operieren lassen, weil die gedacht haben, ach, das wäre von den Hormonen gekommen. Ich so, ja, genau so soll es nämlich auch sein, weil das war für mich. So, ich habe mich selber dann wiedererkannt im Spiegel. Und so war das auch, wenn ich mir diese Maske mit Make-up ins Gesicht aufgelegt habe. Ich habe mich wirklich jeden Morgen dahingesetzt. Ich bin viel früher aufgestanden und habe mich 2 Stunden lang therapeutisch geschminkt, bis ich mich selbst erkannt habe. Und in dem Moment, wo ich so weit vielleicht auch in meiner Transition war, dass ich mich wohlgefühlt habe mit mir selber, brauchte ich Make-up plötzlich nicht mehr. Und dann habe ich es irgendwie verteufelt, weil ich gedacht habe, so eben genau das. Aber dass ich gedacht habe, ja, ich habe mein geringes Selbstwertgefühl einfach nur überschminkt. Nein. Irgendwann habe ich dann gecheckt, nee, warte, ganz verteufeln ist nicht gut. Eine ganze Tube Foundation am Tag zu benutzen ist auch nicht gut. Aber deswegen zum Beispiel heute, ich habe mein Zeitmanagement bedingt im Griff gehabt. Ich hatte andere Dinge zu tun. Wir mussten erst um 12.30 Uhr im Studio sein. Ich war um 12.30 Uhr zwar hier, aber hätte ich mich jetzt geschminkt, wäre ich zu spät gewesen, sie ist das. Und ich war so, nee.
So Prioritäten first. Ich komme pünktlich. Ich arbeite.
Ja. Und ich werde mich jetzt nicht in 10 Minuten irgendwie da hinsetzen und irgendwas reinklatschen.
Du hast so wunderschöne Augen, du hast volle Augenbrauen. Das
unfassbar reine, schöne Haut.
What's happening here?
Und jetzt hat es sich dazu entwickelt, dass es eben genau das für mich ist. Das ist Selbsttherapie. Wenn ich Ruhe brauche, wenn ich was für mich machen möchte, dann setze ich mich hin, nehme mir 2-3 Stunden Zeit, schminke mich immer weiter. Und dann gucke ich mich an, bin zufrieden, mir geht's gut und dann schminke ich mich ab. Aber nicht für andere.
Ja, finde ich gut.
Ah, beim Job.
Ich war letztens auf einem Event. Es war kein Event, aber es war so eine Daytime-Party. Ich bin ungeschminkt hingegangen. Es war auch das erste Mal, so, dass ich sage, okay, ich gehe irgendwo hin ungeschminkt. Und ich war so, I don't care.
Ja, man vergisst es auch einfach.
Nee, ich habe es nicht vergessen. Ich habe wirklich aktiv darüber gemacht. So, meine Haut sieht heute sehr gut aus. Meine Lashes sind frisch gemacht. Meine Augenbrauen waren frisch laminiert. Ich gehe so hin.
Ja.
Und, ist es irgendjemandem aufgefallen? Nein.
Nein.
Bestimmt, aber...
Ja, aber es hat sich gesagt, oh mein Gott, Sandra, was ist los? Genau. Bist du krank?
Ja, ich glaube, die Menschen merken eh, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr so relevant sind.
Ja.
Genau.
Ja, und dass es mich auch nicht interessiert, ob du denkst, ob ich krank aussehe oder nicht.
So.
Ja.
So. Weil dein Scheiß für dich.
Ja.
Schön. Wir haben immer eine Abschlussfrage.
Jetzt kommt's.
Was ist der schönste Rat, den du je in deinem Leben bekommen hast, den du gerne weitergeben möchtest?
Für meine Mommies. Ja, den habe ich vor ein paar Monaten in Holland bekommen, weil ich habe mich ein bisschen beschwert, dass ich wenig Schlaf bekomme und dass mich das irritiert, wenn meine Kleine mich aufweckt, bevor ich überhaupt fertig bin mit Schlafen. Das hat mich irritiert. Da meinte eine Mami, Sandra, du musst früher ins Bett gehen. So, du musst deine Prioritäten anders setzen, du gehst früher ins Bett, dafür stehst aber früher auf, und eine Stunde vorher zum Beispiel, und hast Me-Time.
Ja.
Du kümmerst dich nur um dich, machst dir einen Kaffee oder weißt was ich, liest nochmal kurz was oder whatever you wanted to do, auch wenn es Haushalt ist, aber ne, dass das du am Vortag nicht geschafft hast. Das heißt, du gehst um 10 schlafen, stehst um 6 auf und machst dein Ding. Und das war ein so schöner Tipp, weil ich gar nicht so weit gedacht habe, weil ich dachte, 10 Uhr schlafen gehen, dann verpasse ich ja noch so viel und so, aber nein, es stimmt, ich gehe früher ins Bett oder stehe früher auf und I'm gonna do me. Und das war der schönste Tipp, den ich seit langem bekommen habe.
Das gilt, glaube ich, auch für alle, weil ich liebe das ja immer. Ich propagiere das immer. Ich liebe es, um 5 Uhr morgens aufzustehen und irgendwie um 21.30 Uhr schon im Bett zu liegen, weil ich immer so, geht alleine ins Adelaide? I don't give a fuck. Interessiert mich überhaupt gar nicht. Aber das ist so, für mich ist mittlerweile, wenn ich es nicht schaffe, früh ins Bett zu gehen, sondern um 2 Uhr im Bett liege, weil ich noch irgendeine Kacke gemacht habe, vielleicht auch, weil ich die Kacke machen musste, ist der Tag für mich im Arsch.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist Schlaf mittlerweile so wichtig. Ja. Ich fühle mich sonst krank.
Ja, ausgelaugt.
Augenringe, ich merke richtig, so dass meine Tränendrüsen so dick werden. Mhm. Mir geht's nicht gut. Ich brauche meine 7 Stunden Schlaf, 7 bis 8 Stunden Schlaf. Ich sage, es hört sich viel an, aber ich brauche guten Schlaf.
Ja
ich finde
so, es ist für mich so wichtig. So, ich merke, wenn ich so 5, 6 Stunden nur geschlafen habe, wie es mir nicht gut geht. Und deshalb, also, just go to bed.
Und ich bin mittlerweile auch wirklich so, wenn ich abends merke, ey, ich habe noch dieses To-Do, aber weißt du was, ich gehe jetzt um 10 Uhr ins Bett und mach's morgen um 5, weil die sind eh erst um 8 im Büro.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Aber dann
Samira, so denke ich auch manchmal.
Da hat mein Tag wenigstens gut gestartet. Ich bin den Tag immer noch produktiv, weil wenn ich um 10.30 Uhr aufwache, weil ich noch bis 5 Uhr irgendeine Kacke gemacht habe, dann habe ich so schlechte Laune, dass ich den Tag gefühlt um 18 Uhr erst starte und dann kann ich es auch wieder sein lassen.
Wenn ich nicht um 9 aus dem Haus bin, ist für mich der Tag, habe ich nicht genug Stunden für mich, weil ich bringe ja die Kleine auch in die Kita. Und wenn ich weiß, dass ich nicht um 9 aus dem Haus bin, keine Chance. Ja. Das ist für mich so, okay, ich habe jetzt nur noch 5 Stunden für mich.
Und man ist auch so sauer auf sich selber,
voll,
ne?
Voll.
Das ist so abgefuckt. Nein, schön.
Ja, aber ja, das ist mein Tipp. Mein Rat.
Das ist ein sehr schöner Tipp.
Und wenn es dann nochmal stressiger ist, kannst du ja Rahmen essen.
Yum.
Magst du?
Voll. Ich habe die damals auch so gegessen, einfach so als Schuss.
Ja, jeder 50 Cent noch am Kiosk.
Ja, voll.
Ich schwöre, mittlerweile kosten die 2 Euro, ne?
Was?
Ja.
Das ist doch alles, was beliebt ist.
Ja,
die gelben.
Diese mit
ja.
Pulver?
Ja.
Nein, nicht von bis 2 Euro.
Doch.
Ja, hier in Hamburg dann, oder was?
Nee.
Ja, geh mal in den Kiosk in der Stadt.
Also auf jeden Fall über 1,50
Euro. Ja. Frech ist das.
Da habe ich die noch in der Grundschule, habe ich meiner Mama immer so 40 Cent geklaut.
Ja.
Und habe mir die auf den Weg geholt.
Ich habe eine richtig gute Freundin, die ist Thailänderin gewesen. Und bei denen gab es immer so ein thailändisches Taxi, was immer so Essen gebracht hat. Und dann sind wir immer rausgelaufen. Und die hatten so ein Eiscone, so ein aus Plastik. Und daraus haben wir dann immer diese Mama, war das bei den Thailändern gefressen. Das ist auf jeden Fall.
Krass, also ich muss auch sagen, dass ich ab und zu die mache. Aber es sind andere, die sind so ein bisschen dicker. Also auch in so einer Verpackung mit... Mache ich mir Ei.
Ja,
so
du weißt,
ja,
Reiskuchen rein.
Ganz schnell. Man kennst du Combeef, aber das mit, Combeef. Kennt ihr das? Kennt ihr gar nicht. Das ist so typisch.
Ist es Spam?
Ich weiß nicht, es so, kommt in so einer
Dose?
Kann, ja, so.
Dose und Fleisch?
Ja, genau.
Gepresstes Fleisch ist Spam.
Ja, genau. Ja. Genau, aber Rind, ne?
Ja, das lieben die und, Asiaten auch.
Aber Afrikaner auch.
Nee, das ist ja so eine Stew, genau.
Ja, bei uns auch.
Das mache ich ja mit rein, Ei, das und noch so ein bisschen Grünzeugs und das ist für mich mein Essen. Also
das ist eine richtige Mahlzeit.
Voll.
Ich liebe das auch so sehr.
Ja.
Da haben wir gleich noch eine Kleinigkeit für dich.
Oh.
Danke, dass du da warst.
Thanks for having
me. Es war super, super, super schön.
Thanks for having me.
War so schön, dich auch nochmal wiederzusehen.
Voll.
Nach 100 Jahren.
Ja.
Komm.
Ich komme gerne wieder.
Ja, bitte. Ja, wir nehmen dich beim Wort. Wir haben es on Tape.
Ja, gerne.
Aber dann bitte mit Nairobi.
Und
ja,
bis dahin haben wir dein Buch gelesen.
Wir nicht.
Nee, das wird jetzt passieren.
Ja, ja.
Gleich Amazon direkt.
Danke euch fürs Zuhören. Lasst gerne eine Bewertung da, überall, wo es Podcasts gibt und folgt uns sehr, sehr gerne auf Instagram und TikTok unter Yumyum Hustlers.
Yay.
Bis zur nächsten Woche.
Bye, bye.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.